Herzlichen Glückwunsch, Daniel.
Herzlichen Glückwunsch, Fabian.
Wie fühlt sich das so an, einjähriger Podcast-Geburtstag für dich?
Also, es gibt ja so Leute, die haben so Objektfetische oder sowas, ne?
Objektophilie, ja.
Genau. Und ich habe mich vorhin noch gefragt, ob das in die Richtung geht oder so. Aber ich bin wirklich aufgeregt. Ich freue mich wirklich richtig. Also, es fühlt sich so an wie so ein eigener Geburtstag. Dabei ist es ja. Im Gegensatz zu einem Objekt ist so ein Podcast ja noch nicht mal ein physisches Objekt, das man anpacken kann. Das ist ja eigentlich nur so digital alles. Aber ja, also ich freue mich. Und bei dir?
Ja, genauso. Also zuerst mal müssen wir uns auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen beglückwünschen, weil ich habe neulich eine Statistik gelesen, die besagt hat, dass knapp 95% aller Podcasts maximal die dritte Folge erreichen, bevor sie eingestellt werden. Das ist schon extrem krass. Also da spielen dann halt verschiedene Sachen eine Rolle, irgendwie überzogene Erwartungshaltungen oder dann doch keine Zeit mehr oder bei irgendwelchen Produktionen für Medienhäuser, wo dann relativ schnell entschieden wird nach 2-3 Folgen, dass ist das Projekt gut angekommen oder doch nicht und es wird dann eingestampft zur Not. Insofern auch an andere Podcasts da draußen, die uns vielleicht hören, die mehr als 3 Folgen geschafft haben, das ist schon echt eine Leistung.
Und das Geheimrezept lautet, produziert einfach 10 Folgen im Voraus. So haben wir es gemacht.
Ich glaube, das Geheimrezept ist einfach realistische Erwartungen haben.
Ja.
Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben mit dem Podcast, also heute ist unser einjähriges, das bedeutet ja nur, dass wir ein Jahr auf Sendung sind. Aufgenommen haben wir schon ein bisschen früher. Und bevor wir online gegangen sind, haben wir uns unterhalten und haben darüber gesprochen, was wir so als Erfolg ansehen würden oder was uns motivieren würde, auch weiterzumachen, kann ich mich erinnern. Und wir waren uns eigentlich relativ einig. Wir haben gesagt, so 100 bis 150 Hörer im Monat, mal im Ausland gehört werden, wäre cool. Und es einmal auf diese Startseite bei Spotify, bei den True Crime Podcasts schaffen. Wir konnten ja nicht ahnen, dass wir die Ziele eigentlich relativ schnell erreichen würden. Aber es ist ein geiles Gefühl. Aber ich glaube, durch dieses realistisch an die Sache rangehen, vielleicht eher ein bisschen tief stapeln, haben wir uns halt vor möglichen Enttäuschungen bewahrt und ja, diesen Flow reinbekommen.
Ich habe nach wie vor auch keine richtige Antwort darauf, warum wir überhaupt diese Erfolge geknackt haben sozusagen und so eine treue Hörerschaft gefunden haben. Ich glaube, es hätte halt genauso gut sein können, dass uns einfach niemand gehört hätte. Also an irgendeiner Stelle hat es dann einfach, keine Ahnung, was heißt Klick gemacht? Irgendwie hat sich dann unser Podcast durch die Leitungen verbreitet und so richtig erklärbar ist es für mich aber auch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so viele Leute gibt da draußen, die einfach gute Sachen machen und die irgendwie noch, einfach nicht so hohe Hörerzahlen haben und sowas und so richtig erklärbar ist das nicht immer, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist definitiv so, es ist immer eine Glückssache auch, dass einen die richtigen Leute finden. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das Hauptrezept ist einfach, dass wir mit einer gewissen Begeisterung und einer gewissen Leidenschaft dabei sind. Ich glaube, das honorieren auch Leute, die reinhören und bleiben dann vielleicht einfach hängen. Aber du hast natürlich recht. Es gibt bestimmt viele Leute, die mit genau mindestens derselben Leidenschaft dabei sind und nicht so viel Glück hatten wie wir bisher. Ja. Also wir können uns auf jeden Fall sehr, sehr glücklich schätzen. Mich macht das auch immer so ein bisschen verlegen, ehrlich gesagt. Also diese Woche auf Instagram kamen auch wieder relativ viele Leute mit sehr, sehr netten Worten auf uns zu. Und ich bin dann stolz und motiviert und erfreut, aber auch immer so ein bisschen verlegen. Also es ist immer noch, auch nach einem Jahr, immer noch ein bisschen ein komisches Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. An dieser Stelle möchte ich, bevor ich kurz noch was anderes sage, aber auch euch da draußen zum Geburtstag gratulieren, denn es gibt ja einige von euch, die wirklich von Anfang an dabei sind. Und all diejenigen, die uns einfach schon so lange hören, aber auch die jetzt frisch mit dabei sind, irgendwie, das ist cool, euch alle da zu haben und wir sind da ultra stolz drauf. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich und ja, Happy Birthday an uns alle, ne?
Ja, und ich habe es einigen von euch schon geschrieben diese Woche, wenn ich dann in Kontakt mit euch war. Ich sage es jetzt nochmal hier für alle, wirklich aus tiefstem Herzen vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit leiht und eure Ohren und wir euch durch den Tag begleiten dürfen teilweise.
Genau. im Zuge unserer kleinen Zuhöreraktion, die da hieß, bitte schickt uns ein paar Fotos oder irgendwelche Eindrücke von eurem Leben, also beziehungsweise von dem, was ihr seht, während ihr uns hört, habe ich mich quasi im Rahmen der Nachbereitung auch mit unseren Wurzeln nochmal näher beschäftigt und all das, was der Fabian vorhin angerissen hat. Unsere Planung ist tatsächlich auch schon über 2 Jahre alt. Aber da wussten wir noch gar nicht so richtig, um was es gehen wird. Also beziehungsweise anders. Wir hatten ursprünglich mal ganz andere Pläne für einen Podcast gestartet. Und interessanterweise fühlen sich diese Gespräche an wie gestern. Und an einzelne Momente erinnere ich mich auch sogar noch. Also ich habe mich, wie gesagt, durch sämtliche WhatsApp-Verläufe nochmal durchgelesen und gehört. Und ich erinnere mich teilweise echt daran. Einmal hatten wir eine Diskussion oder so oder ein Gespräch, Fabian, und da war ich dabei, Wäsche zu falten. Und dabei hatte ich mir irgendwie unsere Voicemails angehört und daraufhin hatte ich dir geantwortet, irgendwie, ey, weißt du was, ich habe das Gefühl, dass man uns ganz gut zuhören kann. Vielleicht ist es auch nerdy, aber ich höre mir unsere Voicemails nochmal an. Und das hattest du aber auch. Und in dem Moment war uns beiden irgendwie bewusst, dass es scheinbar auch mit dem Podcast ganz gut laufen könnte, wenn wir denn nicht irgendwie hier nicht einen zu subjektiven Eindruck haben. Aber offensichtlich haben wir das nicht gehabt und das hat sich jetzt bestätigt und das ist halt cool.
Ja, ich habe mich zu lange auch selbst gebremst, muss ich sagen. Also wir hatten ja mal darüber gesprochen, du hattest auch Bock zu podcasten. Ich wollte True Crime ja eigentlich schon seit ungefähr 3 Jahren machen. Aber ich habe mir dann auch immer gedacht, so boah, es gibt schon so viele Podcasts, gerade auf dem Gebiet, und warum sollte irgendwer ausgerechnet mir zuhören wollen? Und habe mir das dann so in meinem Kopf immer wieder zerdacht und mich selber quasi runtergezogen. Insofern war das gut, dass du dann den Arschtritt verpasst hast, dass wir gestartet haben. Ich kann mich erinnern, du hast, also Daniel hat einem Bekannten, der auch podcastet, dann erzählt, dass er einen Podcast starten möchte mit mir zusammen und hat so ein bisschen nach Tipps gefragt. Und dieser Bekannte hat dann gefragt, was wollt ihr machen? Daniel hat gesagt, ja, True Crime. Und er meinte, ah, lasst das mal sein, ihr seid so ein bisschen late to the party, da gibt's schon so viel. Und er hatte eigentlich recht. Also eigentlich ist das Ding vollkommen überlaufen gewesen. Und das hat mir natürlich auch Angst gemacht, dass man gerade in diesem doch sehr gesättigten Markt einfach wirklich wahrscheinlich niemanden findet, der einen hören wird. Es kam dann Gott sei Dank anders und ich bin einfach total froh, dass wir es gewagt haben und dass wir jetzt so eine coole Zuhörerschaft geschaffen haben und mittlerweile unsere 36. Folge aufnehmen. Es ist cool, es ist wirklich sehr, sehr cool und wie gesagt nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns hören und dadurch unterstützen.
Es ist wirklich was ganz Besonderes zu wissen, dass wir bei euch sind. Oder eben, dass ihr uns mitnehmt auf eure Reise. Das ist echt atemberaubend. Das ist einfach super cool. Und wie Fabian schon sagte, wir sind einfach sehr glücklich, sehr dankbar und freuen uns insofern auch heute auf unsere Jubiläumsfolge.
Ja, jetzt haben wir hier auch wirklich ewig lange rumgeschwafelt wieder. Also nein, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ihr nehmt euch uns mit in eure Alltage. Wir nehmen euch heute mit in unsere Heimat. Das freut mich ganz besonders, dass unsere Jubiläumsfolge dann auch direkt der erste Heimatfall ist, über den wir sprechen werden.
Und das war noch nicht mal so geplant. Also zumindest, ich kenne ja deine raffinierten Pläne nicht. Aber zumindest ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, einem Jahr sagen, hey, wir machen jetzt mal so einen Heimatfall, wenn wir unser Einjähriges überhaupt erleben sollten oder so. Nee, so war es nicht. Ich weiß nicht, wann hattest du die Idee oder wann hast du den Entschluss gefasst, dass wir das jetzt hier heute machen?
Vor einiger Zeit schon. Also ich hatte, glaube ich, bei der Folge Prediger, als wir die aufgenommen haben, erwähnt, dass es einen Fall in unserer Heimat gibt, der so ein bisschen ähnlich ist, in Teilen zumindest. Mhm. Und habe dann gedacht, dass wir den auf jeden Fall zeitnah machen müssen und irgendwann kam mir dann die Idee, warum nicht Heimatfall als Geburtstagsfall. Und dann war ich diese Woche aber wieder so ein bisschen unsicher, soll ich den wirklich nehmen? Ich habe noch so viele andere wunderbare Fälle. Ich wollte unbedingt einen Cold Case machen und habe dann die Zuhörer abstimmen lassen, was sie hören wollten auf Instagram. Und ja, sie haben sich dann tatsächlich für unseren Heimatfall entschieden. Also ich hätte 3 weitere Fälle zur Auswahl gestellt. Wie gesagt, alles Cold Cases, entweder Japan, Norwegen oder Finnland. Aber die Zuhörer haben sich für unseren Heimatfall entschieden.
Also Leute, wie ihr jetzt richtig rausgehört habt, wir kommen weder aus Japan, Norwegen oder Finnland.
Genau. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus dem Siegerland, Siegen, eine ja, kleine Großstadt, etwas über 100.000 Einwohner, Universitätsstadt und eine dieser Städte, die wahrscheinlich Menschen, die da noch nie gewesen sind, kein Begriff ist, beziehungsweise auch oft einen etwas schlechten Ruf genießt, weil es eine Stadt ist, die, na, sagen wir mal, ihre Schönheit nicht auf den ersten Blick offenbart. Es ist ja eine Stadt, die teilweise relativ mit relativ großen Bausünden ausgestattet war im Stadtbereich, weil da in der Nachkriegszeit irgendwie alles schnell wieder repariert und fertiggestellt wurde, sodass baustrukturell da relativ viel hässlich gemacht wurde, aber die in den letzten 10 Jahren doch sehr beherzt gegen diese Hässlichkeit ankämpft und sich mittlerweile immer mehr verschönert. Und ja, eingebettet in wunderschöne grüne Landschaften, da unsere Heimat bildet, wie gesagt.
Genauso ist es. Und dann kam der Borkenkäfer und hat die grünen Landschaften alle wieder grau und braun gemacht.
Zumindest zu einem großen Teil, ja, ich bin echt erschrocken. Ich habe neulich nochmal Bilder gesehen von meinem Lieblingssee, wo ich über Jahre hinweg jeden Sommer schwimmen war. Wir waren auch mal da zum Schwimmen und Picknicken. Da ist wirklich, und der war ja wirklich mitten im Wald gelegen, da ist rundherum kein Baum mehr, es ist wirklich zum Heulen.
Ja, ich glaube, dass die Brücke, die da drüber herlief, abgerissen werden soll oder irgendwie sowas,
Ja,
habe ich mal
es
aufgeschnappt.
ist gerade dabei, abgerissen zu
Ist
werden, ja.
gerade dabei, ne? Ja.
Genau. Aber es gibt eben nicht nur viel Wald in unserer Heimat, sondern auch True Crime, sodass ich tatsächlich 5 Heimatfälle gesammelt habe auf meiner ominösen Fallliste. Aber heute mit einem einsteigen wollte, der tatsächlich auch schon so ein bisschen bekannter ist, aber.
Ich habe tatsächlich auch spekuliert, welcher es sein könnte. Oder anders gesagt, ich hatte da so eine gewisse Idee. Ich dachte halt, du machst diesen Fall, der bei uns aus der Nachbarschaft damals, der dort stattgefunden hat, aber so ist es ja nicht, ne?
Nee, da habe ich noch was vor in der Richtung. Also ich möchte den auf jeden Fall machen und ich möchte, das ist auch ein Cold Case an die Zuhörer. Daniel und ich haben darüber auch schon mal kurz gesprochen in der Folge Eisenherz. Das ist ein Sexualmord, der sich in der Nachbarschaft unserer ersten gemeinsamen WG abgespielt hat. Und genau, auch ein Fall, der seit nunmehr 15 Jahren nicht gelöst ist und über den ich auf jeden Fall sprechen möchte, weil das, ja, wie gesagt, auch einfach uns damals sehr, sehr stark berührt hat, eben so in direkter Nachbarschaft. Aber das ist der heute nicht. Da habe ich, wie gesagt, vorbereitungstechnisch noch ein paar Dinge zu tun. Ich
Okay.
spreche heute über einen Fall, der schon etwas länger her ist, 1985. Da waren wir noch ganz, ganz kleine Erdenbürger und haben solche Dinge noch nicht mitbekommen, wie dieses Ereignis, über das wir heute sprechen werden. Und tatsächlich spielt er auch so etwas mehr oder teilweise etwas mehr in meiner Heimat als in deiner, denn man muss dazu sagen, Daniel und ich, wir stammen beide so aus dem Umland von Siegen und ich komme eben aus einem, oder ich bin aufgewachsen in einem Dorf, das so am äußersten Zipfel Nordrhein-Westfalens liegt, an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Da beginnt dann so der Westerwald, Rheinland-Pfalz und in Hessen. Da kommt das Städtchen Haiger, eine 20.000 Einwohnerstadt, das ist so der übernächste Ort. Und da ist eben der Protagonist des heutigen Falles geboren worden. Kennst du auch, ne? Wir saßen da, glaube ich, mal relativ lange am Bahnhof fest, als wir mit dem Zug in meine Heimat gefahren sind, um aufs Haus meiner Eltern aufzupassen, als die im Urlaub waren.
Ja, ich erinnere mich. Das war ein sehr cooles Wochenende.
Das war ein extrem cooles Wochenende, ja. Aus dieser Ecke eben, aus Haiger bzw. Haiger-Seelbach, kommt Günther Stoll. Das ist der Mann, den wir uns heute ansehen werden. Der ist zum damaligen Zeitpunkt, also 1985, 34 Jahre alt und gelernter Lebensmitteltechniker, aber seit einiger Zeit bereits arbeitslos. Er wohnt nicht mehr in Haiger oder Haiger-Seelbach bzw. in Hessen, sondern ist in die Gemeinde Willensdorf gezogen. Das kennst du auch, das ist ein, ja, auch ein Vorort von Siegen, das ist der Ort, in dem ich mein Abitur gemacht habe und ist dort in diesem Kreis Willensdorf in das 1000-Einwohner-Dorf Anzhausen gezogen, wo er mit seiner Frau lebt, in einem Häuschen gemeinsam.
Darf ich dich kurz
Aber
unterbrechen?
natürlich.
Mich würde grundsätzlich vielleicht nochmal interessieren, woher du diesen Fall jetzt genau hast. Du hast gesagt, der ist ja so ein bisschen bekannt, aber du warst auch viel zu jung oder wir waren viel zu jung, als dass du ihn jetzt aus der Erinnerung hättest irgendwie mitbringen können. Das würde mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren, woher du ihn ausgegraben hast.
Ich bin irgendwann vor einiger Zeit, als das so anfing mit meiner wirklich tiefen True Crime Sucht, über den alten Aktenzeichen XY Ausschnitt zu diesem Fall gestolpert. Also das war ein Fall, der einen dieser Filmbeiträge bekommen hat bei Aktenzeichen XY. Es gibt da ja Fälle, die werden da einfach nur wiedergegeben quasi, und es gibt Fälle, die bekommen diese Filmbeiträge, wo also die Geschehnisse nachgestellt werden mit Schauspielern.
Ja.
Und das war einer dieser Fälle.
Okay.
Also wie gesagt, Günther Stoll lebt in Anshausen, im Kreis Wilnsdorf, einer Gemeinde vorgelagert vor Siegen. Er ist 34 Jahre und arbeitslos seit einiger Zeit. Ich muss mich kurz korrigieren. Der Fall spielt natürlich 1984. 1985, da bin ich eben durcheinander gekommen, das war das Jahr, in dem er dann bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt wurde, als die Polizei dann nach Hinweisen gesucht hat.
Okay.
Günter Stoll fühlte sich offensichtlich schon einige Zeit vor diesem Abend, an dem er dann letzten Endes sein Leben verlieren würde, verfolgt. Er sprach öfter davon, dass die ihn beobachten und er dieser Beobachtung irgendwie entgehen muss, aber konnte das dann offensichtlich nie konkretisieren. Also seine Frau hat zumindest vor bei der Polizei und bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten, wenn sie darüber sprach, immer gesagt, sie hat keine Ahnung, wen er meinte. Also ihr Mann fühlte sich verfolgt, ein bisschen paranoid, sprach davon, dass die ihn beobachten und verfolgen, aber konnte das nicht konkretisieren und sie konnte sich auch keinen Reim auf diese Aussagen machen.
Sowas finde ich ja immer unheimlich. Und ja, ich muss direkt an unsere Folge Prediger denken.
Ja, man denkt immer, also ich persönlich denke bei solchen Aussagen auch immer, also er hat auch konkretisiert, dass die ihn nicht nur beobachten und verfolgen, sondern ihm auch etwas antun möchten. Also durchaus auch offensichtlich Angst gehabt vor denen in Anführungsstrichen. Ich muss bei sowas immer auch an irgendwelche vielleicht psychotischen Episoden denken, so klassischer Verfolgungswahn oder sowas. Gerade wenn man nicht konkretisieren kann, was die Gefahr denn sein soll. Aber genau seit unserer Folge Prediger, wie gesagt, die leichte Parallelen aufweist zu diesem Fall, sehe ich das vielleicht auch ein bisschen anders. Denn da ist es ja tatsächlich so, dass ja offensichtlich wirklich eine reale Gefahr vorgelegen hat. An diesem Abend, an dem sich das Geschehen dann abspielen wird, am 25. Oktober 1984, saß Günther Stoll mit seiner Ehefrau gemeinsam im Schlafzimmer vor dem Fernseher. Also die hatten da wohl beide irgendwie jeweils solche gemütlichen Ohrensessel stehen, Fernsehsessel. Jeder saß für sich in seinem Sessel, sie sahen fern. Als Günther Stoll auf einmal, also seine Frau sagte aus, er war den ganzen Abend relativ apathisch, also er wirkte abwesend. Ja, sie haben zwar gemeinsam ferngesehen, aber es wirkte nicht so, als ob er wirklich dem Geschehen folgt. So, er war etwas in sich gekehrt. Gegen 23 Uhr sprang er dann auf einmal aus dem Sessel auf, rief laut: Jetzt geht mir ein Licht auf, suchte nach Block und Papier und schrieb dort eine Buchstabenfolge auf. Diese Buchstabenfolge gibt dem Fall häufig den Namen, wenn darüber gesprochen wird. Und zwar die Buchstabenfolge YOG Apostroph TZE, also Jokze quasi. Strich dann diese Buchstabenfolge allerdings sofort wieder durch und warf den Zettel weg.
Okay.
Also seltsam, ne? Also er hatte offensichtlich irgend so einen Durchbruch in seinen Gedanken. Wie gesagt, seine Frau sagte, dass er offensichtlich sehr grübelte, irgendwelchen Gedanken nachhing. Und es
Na.
schien so von außen betrachtet, als ob er da irgendwie in seinen Gedanken einen Durchbruch erzielt habe, dann diese Buchstabenfolge aufgeschrieben hat, sofort wieder weggestrichen und dann auch das Haus verlassen. Also er ist dann auch direkt raus aus dem Haus und begab sich mit seinem Auto nach Wilnsdorf in seine Lieblingskneipe. Also zwischen Wilnsdorf und Anshausen, da liegen so 5 Minuten Autofahrt. Die Lieblingskneipe von Günther Stoll, Papillon, im Stadtkern oder im Ortskern von Wilnsdorf, heutzutage eine Pizzeria mit also ein Dönermann, der auch Pizza anbietet, war auch zu meiner Schulzeit schon so, bin ich sehr, sehr gerne hingegangen. Damals offensichtlich noch eine Kneipe. Da kam er dann kurz nach 11 an, bestellte sich ein Bier, fiel aber, bevor er von diesem Bier trinken konnte, ohne irgendwelche vorherigen Anzeichen nach hinten von seinem Barhocker und verletzte sich bei diesem Sturz offensichtlich das Gesicht leicht. Gäste und Wirt haben ihm dann aufgeholfen und er sagte, also er war nicht alkoholisiert oder so, er ist einfach umgekippt und er sagte, er sei einfach weggetreten gewesen und trank dann noch einen kleinen Schnaps und einen O-Saft und verließ die Kneipe dann wieder. Also er war da wirklich nur relativ kurz.
Okay.
Er verließ das Lokal dann, wie gesagt, wieder und fuhr mit seinem blauen Golf weg.
Hat er gesagt, wo er hin wollte? Ich meine,
Nein, er hat dann
ne?
offensichtlich gar nicht mehr groß gesprochen. Also wie gesagt, er ist vom Stuhl gekippt, wurde wieder aufgesetzt, hat gesagt, er sei kurz weg gewesen, noch einen Schnaps und einen O-Saft getrunken und dann auch wieder direkt gegangen.
Hatte er vor dem Schnaps und den O-Saft noch was anderes getrunken?
Nee.
Okay.
Wo er dann hingefahren ist, kann man erstmal nicht klären. Also sein Verbleib für die nächsten 2 Stunden ist unbekannt. Um 1 Uhr morgens erschien Stoll dann in Haigerselbach, wo er eben aufgewachsen war, und klingelte am Haus einer Nachbarin seiner Eltern, eine alte Frau, die ihn seit Kindertagen kannte und die ja alleinstehend dort lebte, als sehr religiöse Frau bekannt war. Die hat er dann um 1 Uhr nachts wach geklingelt und wollte ins Haus kommen und wirkte etwas verwirrt, sagte, dass in dieser Nacht etwas Schlimmes geschehen wird. Sie wollte ihn aber nicht reinlassen, also ihr war das nicht geheuer, dass da irgendwie dieser Mann vor der Tür steht um 1 Uhr nachts, den sie war zwar, wie gesagt, seit Kindesbeinen kannte, aber das ist ja trotzdem eine ungewöhnliche Situation.
Ja, es ist super beängstigend, aber wie war denn das Vertrauensverhältnis zu der Dame? Ich meine, sie kannten sich vielleicht schon Ewigkeiten, aber war das jetzt normal, dass er dort auch immer wieder ein- und ausging, um mit ihr zu sprechen oder so?
Ja, also wie gesagt, sie hatten wohl ein recht enges Verhältnis. Er kannte sie seit seiner Kindheit, aber es ist jetzt nicht so, dass das, wie soll ich sagen, ein nächtlicher Besuch erwartbar gewesen wäre. Ja.
Okay, das ging dann quasi schon über eine Grenze hinaus.
Genau, das war auf jeden
Ja.
Fall erwähnenswert und ging über die bisherige Bekanntschaft hinaus, ja.
Und warum hat er sie genau aufgesucht? Beziehungsweise, ne, weiß man
Darüber kann
nicht,
man
ne?
nur spekulieren. Also wie gesagt, ich denke, es ist halt eine Vertrauensperson. Er kannte sie. Und vielleicht auch aufgrund ihrer, also es wurde immer wieder erwähnt in verschiedenen Berichten, dass sie im Ort dafür bekannt war, dass sie sehr, sehr religiös war. Vielleicht war diese starke Religiosität, dieser starke Glauben irgendwie so ein Element, das Stoll irgendwie brauchte in diesem Moment oder hat sich da irgendwie einen Rat von ihr versprochen vielleicht. Vielleicht hat er auch einfach in ihr eine deutlich größere Vertrauensperson gesehen, als sie das für möglich gehalten hat. Kann ja auch sein.
Und mit wem hätte er denn sonst noch sprechen können, außer seiner eigenen Frau?
Ja, sein Elternhaus war, wie gesagt, direkt nebenan. Also diese Dame, bei der er geklingelt hat, ist die Nachbarin seiner Eltern gewesen. Da hätte er ja durchaus auch mal nachfragen können. Wie gesagt, interessant ist, dass er 2 Stunden, nachdem er seine Stammkneipe verlassen hat, da in Haigerselbach ankam und bei der Nachbarin klopfte und klingelte von Wilnsdorf, von seiner Stammkneipe aus nach Haigerselbach. Das ist eine Fahrt von vielleicht einer Viertelstunde. Also
Ja.
da ist einiges an Zeit, die aktuell jetzt ungeklärt ist, wo er sich da rumgetrieben hat. Er hat ihr, wie gesagt, dann ein Gespräch aufgedrängt und wirkte verwirrt und sagte ein fürchterliches Ereignis für die Nacht heraus. Konkret, dass etwas passieren wird, etwas Schreckliches passiert, auch ihm etwas passieren wird. Die Dame, wie gesagt, wollte ihn aber nicht ins Haus lassen, weil er so stark verwirrt wirkte auf sie und legte ihm dann doch nahe, er sollte einfach nach nebenan zu seinen Eltern gehen und da dann vielleicht die Nacht verbringen oder mit seinen Eltern sprechen. Das hat er aber abgelehnt und sagte, dort könnte man sein Anliegen nicht verstehen. Also dort könnte man ihm nicht helfen, weil man nicht verstehen würde, was los ist. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass das deine Frage so ein bisschen beantwortet, warum er zu dieser Dame gegangen ist. Irgendwie hat er sich da ein Verständnis erhofft, das er offensichtlich in seinem engsten Umfeld nicht gesehen hat.
Wofür es ja zwei Möglichkeiten oder mögliche Gründe geben könnte. Also zum einen, dass es vielleicht so eine gewisse Tiefe erreicht, die er niemals mit seinen Eltern besprochen hat. Möglicherweise eine religiöse Tiefe. Oder eben der zweite Grund, dass er sich grundsätzlich vielleicht auch gar nicht vertraut gefühlt hat seinen Eltern gegenüber.
Ja, das kann gut sein. Man spricht ja vielleicht auch mit seinen Eltern nicht über alles, ne? Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es gab definitiv Themen, also die ich dann mit mir ausgemacht habe und nicht mit meinen Eltern besprochen hätte.
Ja, definitiv. Eine Menge.
Manchmal ist ja so ein, wie soll ich sagen, so ein objektiver Rat von außerhalb auch mehr wert als, also die Meinung von Familie und Partner und so weiter ist natürlich wichtig, aber in manchen Beziehungen, in manchen Problemstellungen weiß man vermeintlich schon vorher, was sie antworten werden, weil man deren Einstellung sehr genau kennt und dann sucht man vielleicht nach einer objektiven Sicht von außen und wendet sich dann einfach an eine Person, der man grundsätzlich vertraut. Und wie gesagt, er kannte diese Frau seit frühester Kindheit.
Ich will jetzt mal eine ganz wilde These in den Raum stellen.
Stell mal.
Ja, so rückblickend betrachtet könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich nicht diese Blöße geben wollte, seiner Familie gegenüber, indem man dann vielleicht in manchen Situationen über zu intime Themen zu Hause gesprochen hätte. Also ja. Mit anderen Worten, es könnte da wiederum zwei verschiedene Gründe für geben. Zum einen, dass man aus irgendeinem eigentlich sehr absurden Grund sich nicht so intim, so emotional öffnen möchte, seiner eigenen Familie gegenüber, was ja eigentlich schwachsinnig ist, aber bei Fremden fällt es einem vielleicht doch leichter. Und auf der anderen Seite vielleicht auch, um die Eltern zu schützen. Also im Sinne von, was mich wirklich bekümmert, soll euch nicht interessieren. Ihr sollt denken, dass es mir gut geht.
Auch das ist möglich, ja. Und wie gesagt, versetzen wir uns kurz in seine Situation. Entschuldigung. Er hatte Angst vor denen, in Anführungsstrichen. Und vielleicht hat er auch einfach damit gerechnet, dass die sein Elternhaus überwachen, beziehungsweise das eher mitbekommen, aber nicht damit rechnen, dass er zu dieser Nachbarin geht.
Das kann auch gut sein, ja.
Jedenfalls lehnte er dann ab, zu seinem Elternhaus zu gehen, also diesen Ratschlag von ihr einfach zu seinen Eltern zu gehen, lehnte er ab. Dann verwies sie darauf, er solle doch nach Hause fahren, nach Anshausen, zu seiner Frau und da erstmal runterkommen und die Nacht verbringen. Er hat dann offensichtlich sowas gesagt wie, ja, da haben sie recht oder hast du recht, das ist eine gute Idee, das mache ich, und ist wieder in sein Auto gestiegen und losgefahren. Seine Spur verliert sich dann erneut für etwa 2 Stunden. Wiederum 2 Stunden später, also gegen 3 Uhr morgens, entdeckten 2 LKW-Fahrer den VW von Günther Stoll. Der ist in einen Graben gefahren, also da gab es offensichtlich einen Unfall geschehen, auf der A45 kurz vor der Abfahrt Hagen Süd, also Richtung Hagen, auch eine Strecke, die dir bekannt ist sicherlich.
Ja, absolut.
Das sind von Haiger-Seelbach so, ja, ich weiß es nicht, 80, 90, vielleicht sogar gute 100 Kilometer, das ist schon eine Ecke.
Du fährst ein Stück. Das ist
schon eine knappe Stunde, ne? Das ist,
ja, wenn nicht sogar mehr, doch, würde ich sagen.
Jedenfalls fällt dort um 3 Uhr morgens 2 LKW-Fahrern dieser verunfallte Wagen auf, Günther Stolz, der im Graben steht. Da habe ich dir ein Foto von geschickt. Also ich habe dir 2 Fotos geschickt heute. Es ist nicht so leicht gewesen, an Bildmaterial zu kommen. Einmal, das ist natürlich Günther Stoll, die heutige Hauptperson.
Ja.
Und das andere ist ein Originalbild vom Fundort des Autos, wie es da in diesem Graben steht.
Mhm.
Das sind übrigens auch die Bilder, die ich auf Instagram geteilt habe. Also Aufruf an die Hörer, die uns dort noch nicht folgen, tut das. Da bekommt ihr dann Bildmaterial. Ihr könnt, wie ihr eingangs gehört habt, auch über Fälle mit abstimmen. Und ja, wir freuen uns einfach generell, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr den Austausch mit uns sucht.
Genau, macht das bitte. Das war jetzt relativ trocken. Ich bin auch so im Bild vertieft, sorry.
Ja, also die Bilder, wie gesagt, die geben jetzt nicht so unglaublich viel her. Günther Stoll, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das ist auch nicht unbedingt die beste Qualität, aber ja, man kann ihn sich grob vorstellen, durch seine Frisur, diesen wilden Vollbart, wird nicht so viel Gesicht sichtbar, es ist nur so ein grober Eindruck, der vermittelt wird.
Genau, also, aber um das Bild mal so ein bisschen zu beschreiben, das Auto sieht ja darauf weiß aus, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, es liegt sehr wahrscheinlich an dem Blitzlicht. Warum ich zu dieser Vermutung komme, ist, dass auf dem untersten Bild, also es ist so ein Das Bild besteht im Prinzip aus 3 verschiedenen Schnappschüssen des Autos aus verschiedenen Perspektiven. Und bei dem untersten sieht man halt im Vordergrund fast überlappend so 2 drahtige Linien, die von rechts ins Bild kommen. Das scheinen mir Äste zu sein.
Das sind Äste, denke ich auch.
Ja, und da ja diese wahrscheinlich auch durch diesen Blitzlicht sehr hell angeleuchtet wurden, glaube ich eben auch, dass das Auto dadurch dann dementsprechend reflektiert hat, aber in Wirklichkeit blau war, hell oder dunkelblau, das kann ich jetzt nicht sagen. Interessant ist auf jeden Fall, dass das Auto also wirklich ziemlich in einem Graben hängt, also es würde schon sagen ordentlich von der Fahrbahn abgekommen ist und dass die Beifahrertür offen ist. Die Windschutzscheibe scheint mir kaputt zu sein, so wie ich das hier sehe. Und aber was interessant ist, ist auch, dass der Kofferraum auf ist. Ja.
Ja, also die beiden LKW-Fahrer, die dieses Auto gesehen haben, sagten beide unabhängig voneinander aus. Also es ist nicht so, dass das zwei Leute waren, die in einem LKW fuhren, sondern zwei kurz aufeinander folgende LKW. Ja. Beide sagten unabhängig voneinander aus, sie hätten, als sie dieses Auto gesehen haben, auch eine Gestalt mit einer hellen Jacke gesehen, die um den Wagen herumgelaufen ist. Und sie dachten erst, diese Person sei verletzt, hielten dann und riefen von zu diesen Notfallsäulen die Polizei, also diese orangen Säulen, die an der Autobahn stehen, die kennt man auch.
Damals gab es so keine Handys.
Exakt, es gab noch keine Handys. Und dachten dann eigentlich, dass wenn sie zum Auto zurückkehren, sie da diese Person in der hellen Jacke finden würden, die sie ums Auto herum haben laufen sehen und die sie für verletzt hielten, wie gesagt. Aber die war verschwunden. Stattdessen fanden sie im Wageninneren Günther Stoll vollkommen nackt und schwer verletzt. Er war in so einem Dämmerzustand, also noch bei leichtem Bewusstsein, aber schon sehr schwach und sehr, ja, kurz vor der Ohnmacht und konnte nur noch wenige Hinweise geben. Er sagte aus, er sei mit vier weiteren männlichen Personen im Auto gewesen, die aber abgehauen seien, also als dieser Unfall passiert ist. Einer der LKW-Fahrer fragte, ob es Freunde von ihm gewesen sein könnte, ob er die benennen könnte, aber er sagte, es seien keine Freunde gewesen, er könne sie nicht benennen. Dann ist er so weggedämmert, also quasi in die Ohnmacht gefallen und auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben.
Das ist ziemlich unheimlich.
Ja, auch erstmal natürlich ein skurriles Bild. Ne? Du siehst diese Unfallsituation und hältst an, möchtest helfen, du rufst von einer Notfallsäule die Polizei, guckst dann, was kannst du am Auto machen und du rechnest ja vielleicht auch mit einigen Anblicken, mit einigen Funden, aber ich persönlich würde nicht mit einem sterbenden, nackten Menschen rechnen. Das ist ja schon mal so ein Anblick, der dann da doch sehr seltsam ist, finde ich.
Ja, auf alle Fälle. Und dann fragt man sich natürlich, wer dieser Mensch vorher mit der hellen Jacke war.
Ja.
Und
von dem wir auch davon ausgehen können, dass er existiert hat und dass er da war. Denn wie gesagt, zwei Menschen unabhängig voneinander, also die haben nicht jetzt irgendwie sich nicht groß absprechen können, aber beide haben gesagt, dass sie den gesehen haben.
Ja, also es kann auch nicht um den Günther Stoll selbst gewesen sein, weil er...
Der war wie gesagt schwer, also kann er nicht.
Ja, man, genau.
Wir kommen noch dazu, warum er es nicht gewesen sein kann, aber auch jetzt rein logisch, ne?
Genau, er wird sich nicht ausgezogen haben, um seine Klamotten dann irgendwie zu verstecken, um sich dann wieder ins Auto zu begeben. Also bei all diesen schweren Verletzungen ist es ja total absurd.
Ja, ich kann dir ja mal erzählen, was so die Ermittlung der Polizei ergeben hat zu...
Ja.
Also ich hatte angemerkt, dass Günther Stoll schwer verletzt war, als er da im Auto lag. Also er war nackt und offensichtlich körperlich schwer verletzt. Und die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die tödlichen Verletzungen Stolls schon sowas wie Unfallverletzungen waren, also dass er offensichtlich überfahren wurde und dabei schon nackt war. Also er kann, wie du jetzt eben gefragt hast, er kann nicht diese Person gewesen sein, die da mit der hellen Jacke ums Auto gelaufen ist, denn nach den Ermittlungen der Polizei wurde er an einer anderen Stelle nackt von einem anderen Fahrzeug überfahren, dann nackt und schwer verletzt in sein eigenes Auto gelegt und zur Unfallstelle gefahren und dann, wer auch immer gefahren hat, ist dann geflüchtet. Also es muss auf jeden Fall irgendwer da gewesen sein, der ihn dahin gefahren hat, denn er kann das selber nicht bewerkstelligt haben. Und ja, er kann sich ja auch nicht selber überfahren haben mit einem anderen Fahrzeug, während er nackt war. Also das ist, Fremdverschulden ist halt so definitiv gegeben.
Ja.
Es gibt da halt erstmal keine Hinweise. Es wird auch nicht viele Hinweise geben. Also das kann ich schon mal vorausschicken. Cold Case und auch einer, der tatsächlich mit einer relativ dünnen Faktenlage daherkommt, aber aufgrund dieser vielen Besonderheiten doch, finde ich, erzählenswert ist. Also nicht nur, dass es ein Heimatfall ist, sondern auch, es ist ja doch auch ein recht ungewöhnlicher Fall.
Ja, ich finde ihn bisher auch sehr unheimlich, weil man sich halt natürlich fragt, wer die sind.
Ja, das stimmt. Die Polizei hat dann im Nachgang natürlich ermittelt, ob man da vielleicht noch irgendwer diesen ominösen Mann in der hellen Jacke gesehen hat, der dort ums Auto gelaufen ist. Und tatsächlich berichteten mehrere Autofahrer auch wieder unabhängig voneinander nach dem Bekanntwerden dieses Falles von einem Anhalter, den sie in den frühen Morgenstunden dieser Nacht an dieser Autobahnauffahrt Hagen Süd gesehen haben, der wohl Richtung Frankfurt trampen wollte. Also das würde halt auch passen.
Also wieder in die Richtung zurück.
Ja, in die andere Richtung.
Genau.
Nee, ja, genau.
Ja, also ja. In die Richtung, von wo er aus kam.
Genau, ja.
Was ja wiederum darauf schließen lässt, dass es dann irgendeine Person aus möglicherweise Haiger oder wie auch immer dort gewesen sein könnte.
Ja, aber das ist erstmal alles, was wir oder beziehungsweise die Polizei haben. Viel mehr kann man nicht erzählen. Hm. Es gibt natürlich diverse Nebengeschichten. Günther Stoll soll nach einem Hollandurlaub Kontakte zur holländischen Drogenszene gehabt haben, also auch zu irgendwelchen Schmugglern, sodass auch irgendwie immer unterstellt wurde oder immer mitgeschwungen ist in diesem Fall, dass er vielleicht so ein bisschen in den Drogenschmuggel verwickelt war. Also unsere Heimatstadt Siegen ist durchaus einer der größten Drogenumschlagplätze Deutschlands. Das liegt einfach daran, dass es ja in Nordrhein-Westfalen relativ strategisch günstig gelegen ist. Also man ist recht schnell in Holland und von Siegen aus sehr, sehr schnell im Ruhrgebiet beziehungsweise Frankfurt, Köln. Also man, das ist schon verteilertechnisch sehr günstig gelegen und deswegen ein recht beliebter Ort.
Ja.
Das würde also Sinn ergeben, aber es gibt tatsächlich keinerlei Beweise, die dafür sprechen. Also das ist eine Arbeitstheorie. Es gibt diese Kontakte offensichtlich, die er geknüpft hat, aber haben die was damit zu tun? Keine Ahnung. Ein Ansatzpunkt natürlich ist dieser ominöse Code, den er aufgeschrieben hat. Auch im Fall Prediger hatten wir ja den Code auf dem Geldschein, den das Opfer hinterlassen hat, der allerdings nie so richtig entschlüsselt werden konnte. Aber auch hier taucht ein Problem auf. Günther Stolls Ehefrau hat erst ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes der Polizei gegenüber erst von dieser Zahlenkombination erzählt. Also sie hat das nicht direkt erzählt, was schon auch komisch ist, aber sie kann es ja im ersten Moment vergessen haben. Also dass es dann so ein halbes Jahr später erwähnt wurde, fand ich schon seltsam.
Ja, das finde ich auch.
Und den Zettel als solches hatte sie natürlich auch schon längst weggeworfen. Also, dass dieser Zettel existiert, dieser Code aufgeschrieben wurde, ist nicht unbedingt gesichert. Das resultiert wirklich einzig und allein aus der Aussage der Frau.
Dann kann sie auch irgendwas verlesen oder falsch rekonstruiert haben. Ne?
Ja, es ist halt immer haarig, wenn angenommene Fakten lediglich auf einer einzigen Aussage basieren. Genau, es kann natürlich auch sein, dass sie was falsch gelesen hat, dass es diesen Zettel überhaupt nicht gab, was auch immer. Die Polizei hat dann nachgeforscht, was Jokze bedeuten könnte und konnte nur zutage fördern, dass in keiner Sprache der Welt dieses Wort existiert. Also es ist kein Begriff aus irgendeiner bekannten Sprache. Eine mögliche Theorie ist, dass sie sich verguckt hat und er YO6TZE schrieb. Das wäre dann eine rumänische Funkkennung für Amateurfunker. Also kennst du diese Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, so als eine Art Vorläufer des Internets sich einfach so ein Funkgerät nach Hause gestellt haben und einfach Kontakt zu Menschen in aller Welt aufgenommen haben?
Ja, ich habe nie jemanden kennengelernt, aber ja.
Ich schon, der Vater von einem Freund von mir tatsächlich, der ist Amateurfunker, der hat auch so eine riesige Funkantenne im Garten und bastelt da dann immer im Garten an seiner Antenne und an seinem Funkgerät rum. Und ich habe auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass er dann auch gefunkt hat. Und er hat wohl auch wirklich in aller Welt Leute kennengelernt. Und diese Funker sind wohl auch eine sehr, sehr verschworene Gemeinschaft. Also wirklich auch so, dass wenn du dann Kontakt mit jemandem hast und kommst dann irgendwie touristenmäßig in dieses Land, dann trifft man sich auch auf jeden Fall. Also es ist so eigentlich eine coole Sache.
Also ich finde grundsätzlich immer solche Leute unheimlich und beängstigend, die so riesige Satellitenschüsseln im Garten stehen haben, die offensichtlich übers normale Fernsehgucken hinausgehen. Aber so wie du es gerade beschreibst, dass man sich dann trifft und dann auch sehr eng beieinander ist, weil es irgendwie man sich auf so einer besonderen Ebene kennenlernt, das hat ja was von Flaschenpost eigentlich, ne? Ist ja schon ein Zufall, dass sich dann die Funksprüche kreuzen, man sich versteht und dann irgendwie anfreundet, ist ja vielleicht irgendwie wirklich cool, auch wenn ich das jetzt für mich nicht unbedingt erleben muss.
Na gut, ich meine, wir erleben ja so ähnliche Dinge teilweise auch dann, wie gesagt, übers Internet und das ist ja nicht viel was anderes. Du weißt ja, ich bin seit langen, langen Jahren Mitglied in einem bestimmten Internetforum, auch wenn ich das bei weitem nicht mehr so intensiv betreibe wie noch zur Studienzeit oder so. Darüber habe ich ja auch einen Haufen Menschen kennengelernt, also die man dann online nur mit Nickname und Avatar kannte, aber wo sich dann Gespräche entwickelt haben und im Laufe der Jahre habe ich, glaube ich, 60, 70 Menschen darüber kennengelernt. Und das waren eigentlich nahezu immer extrem positive Kontakte. Und ja, das waren auch zum Teil wirklich unsere Hörer der ersten Stunde übrigens.
Das weiß ich, daran muss ich natürlich auch denken. Und vor allem glaube ich auch, dass wir denen sehr viel zu verdanken haben.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, von daher danke euch da draußen.
Du warst auch mal mit auf einem Fußballturnier,
Ja.
oder? Das war kein Turnier, es war einfach nur ein Spiel. Also da sind wir nach Bremen gefahren und haben Fußball gespielt.
Ja, es hat
Also
Spaß gemacht, das
du
war
hast es
cool.
so am eigenen Leib erlebt, ne? Und
Das waren coole, ja, keine Frage, es waren coole Leute. Ich glaube, das, was hier einfach mitschwingt, ist dieses Unterirdische im Kellergewölbe. Herausfunken und keine Ahnung, weißt du, das hat ja so ein bisschen was von irgendwie, es ist halt hart nerdy, ne? Und man denkt halt irgendwie, dass, keine Ahnung, solche Leute suchen halt auch irgendwelche Funkstrahlen von Aliens oder so.
es schwingt einfach mit, dass das eine fremde Welt für uns ist. Also, wenn du jetzt zum Beispiel meinen Eltern erzählt hättest oder als wenn ich denen erzählt habe, ja, keine Ahnung, ich fahre da und dahin und treffe da Leute zum Grillen, die ich aus dem Internet kenne, dann haben die mich auch angeguckt wie ein Autor, ne? Und das ist halt
Naja,
genauso,
klar.
das ist halt für die eine fremde Welt gewesen und so ist halt Amateurfunk für uns eine fremde Welt. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Kürzung so, wenn man das G gegen eine 6 austauscht, offensichtlich ein rumänisches Funkrufzeichen wäre. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, habe diese Quelle aber nicht mehr gefunden, dass diese Buchstabenfolge auch irgendein Lebensmittelzusatz sein könnte. Also wir erinnern uns, Günther Stoll war ja Lebensmitteltechniker,
Ja.
aber ich weiß nicht, wie valide das ist. Ich habe das irgendwo mal gefunden, hatte das immer als Option abgespeichert, aber habe es dann in der Recherche oder in der nochmal Vorbereitung auf heute Abend einfach nicht mehr gefunden.
Kannst du vielleicht noch kurz näher definieren, was so ein Funkruf ist?
Ja, das kann ich definieren. Ich kann deine Frage beantworten. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es jetzt nicht ad hoc als Wissen in meinem Kopf abgespeichert. Ich habe einfach, weil mich natürlich auch interessiert hat, was ein Funkrufzeichen ist, einfach Wikipedia geöffnet und würde dir einfach den Anfang des Artikels vorlesen, wenn das okay ist für dich.
Das ist vollkommen okay für mich und ich bin unfassbar dankbar, dass es Dinge gibt, die du nicht weißt.
Also, ein Rufzeichen dient nach den Regelungen der Internationalen Fernmeldeunion zur Identifikation einer Funkstelle. In den Funkdiensten, in denen ein Rufzeichen verwendet wird, muss im internationalen Funkverkehr die Rufkennzeichnung gemäß der Vollzugsordnung für den Funkdienst nach der dort im Anhang 14 angegebenen internationalen Buchstabiertafel erfolgen. Also offensichtlich ist das einfach eine Reihe von Buchstaben und Zahlen, die man einem Funkspruch vorschaltet, um einfach sich erkenntlich zu machen.
Ja, aber die doch zu einer Funkstelle führt, oder habe ich das jetzt falsch verstanden im ersten Satz?
Nee, die einfach, glaube ich, genau, entweder eine Funkstelle auszeichnet oder eben als Ländercode oder Regionalcode steht.
Gut, aber dann könnte man ja eventuell dort Nachforschung betreiben.
Ja, aber wie gesagt, es ist ja offensichtlich so, dass dieses YO6TZE einfach nur generell eine rumänische Kennung ist. Also, dass das einfach nur auf das Land Rumänien verweist, ohne jetzt auf eine genaue Institution oder eine
Auch keine
Person.
genau, ja. Hat er denn irgendwas mit diesem Funk, mit Funken zu tun gehabt?
Nee.
Ach so, ja gut, dann
Aber
ist
natürlich,
natürlich, ja.
angenommen, diese Schmuggeltheorie vielleicht hat wieder irgendwie Bestand, dann könnte ja Funk beispielsweise auch ein Weg gewesen sein, mit dem man sich ausgetauscht hat.
Ja, und
Und dann hätte das
nochmal,
auch, dann hätte es auch Sinn ergeben, dass vielleicht niemand wusste, dass er irgendwie funktechnisch unterwegs ist, weil man das ja nicht an die große Glocke hätte hängen wollen.
ja, oder dass es halt doch mal irgendwie ein Geheimcode oder was war. Weil letztendlich, wir hatten eben nicht die Zeit des Internets und die Leute mussten sich halt irgendwie anders miteinander
Genau.
kurzschließen. Vielleicht erinnerst du dich daran, uns beiden hat mal jemand erzählt, dass die früher mal so, dass es Drogenkuriere gab, die das mit Brieftauben gemacht haben oder sowas.
Ich erinnere mich
Erinnerst du
sehr,
dich
ich
daran?
erinnere mich sehr gut daran, dass sind nicht irgendwelche Kurier gewesen, das ist tatsächlich, sind das Menschen, also ein ehemaliger Nachbar von uns hat mit Anabolika gedealt und der hat seine Bezugsquelle teilweise war ein Mensch, der es mit Brieftauben eingeschleppt hat aus Spanien, ja, genau.
Crazy.
Ja. Tja, es gibt verrückte Menschen. Aber wie gesagt, Günther Stoll, wir wissen nicht, also diese Schmuggeltheorie, die wird immer wieder bemüht, aber hat meines Erachtens wenig Hand und Fuß, zumindest gibt es keine Fakten, die diesen Verdacht untermauern. Ich hab eine Theorie im Internet gelesen, vor einiger Zeit schon, wo sich jemand damit befasst hat, was passiert sein könnte. Und ich finde die teilweise schlüssig, aber in letzter Konsequenz dann auch wieder nicht. Also diese Person ist davon ausgegangen, dass Günther Stoll irgendwie eine psychotische Episode hatte, also dieser Verfolgungswahn und dieses Paranoide sich verfolgt fühlen.
Ja.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ich eben auch diese Symptomatik schon mehrfach gelesen habe. Jetzt wäre es wieder gut, wenn wir die Psychologiedamen von der letzten Folge bei uns hätten, die könnten da mehr zu sagen.
Wir bräuchten, wie gesagt, jetzt so einen heißen Draht direkt dorthin.
Ja. Und diese Person ist davon ausgegangen, dass Stoll in seiner in diesem psychotischen Schub Auto gefahren ist, sich an irgendeiner Stelle seiner Kleidung entledigt hat, im Wahn, random angefahren wurde, also quasi ein Unfallszenario, und diese Person dann den nackten Stoll in sein Auto gelegt hat, um ihn irgendwo hinzubringen, um Hilfe zu holen, dann den Unfall hatte und dann geflüchtet ist. Und das finde ich sehr unschlüssig. Also ich
dann den Unfall hatte?
Genau, ja, ja. Also den Unfall hatte, bei dem Stolls Auto im Graben gelandet ist. Okay. Also diese psychotische Episode, da kann ich mitgehen, das glaube ich. Oder
das glaube ich auch. Das
kann ich mir vorstellen.
Ja, das macht dann auch Sinn, was er in diesen 2 Stunden getrieben haben könnte.
Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die bei bestimmten psychischen Belastungen dazu neigen, sich ihrer Kleider zu entledigen. Hm. Das könnte also auch sein. Also seine Nacktheit wäre auch erklärbar. Aber dass dann jemand einen Unfall hat mit ihm und ihn dann nackt in sein eigenes Auto legt, um ihn irgendwo hinzubringen, wiederum einen Unfall hat und dann flüchtet, das glaube ich nicht. Also
nein, dass wiederum keinen Unfall haben, das ist halt so irritierend. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass beispielsweise Stoll selbst den Unfall hatte und das Auto einfach schon in der Hecke lag und er dann auf die Straße gerannt ist und dann den Unfall mit dieser Person hatte und diese Person aus irgendeinem Grund ihn dann zu seinem Auto gebracht hat, das wäre für mich das noch schlüssigste Szenario. Nur dieser zweite Unfall, das halte ich für ausgeschlossen. Also ja. Zumindest nicht so, dass diese Person dann nochmal irgendwie Teil des Ganzen gewesen ist.
So wie du es erzählt hast, würde es Sinn ergeben tatsächlich. Aber es ist ausgeschlossen, dass Stolls Unfall an dieser Stelle stattgefunden hat. Also die Polizei hat das abgesucht und die sind sich sicher, dass dieses Überfahren irgendwo anders stattgefunden hat. Die Stelle wurde allerdings nicht ausfindig gemacht. Aber sie sind
aber
sich
sicher. Aber er wurde so komplett überfahren.
Ja. Boah. Und das muss laut Angaben der Polizei irgendwo anders stattgefunden haben. Es kann nicht dort gewesen sein. Also bleibt einfach nur die Möglichkeit, dass er irgendwo nackt überfahren wurde und in seinem Auto Richtung Hagen transportiert, wo dann, warum auch immer, dieser Unfall stattfand, der Stolls Auto in den Graben befördert hat. Und dann hat der Fahrer die Flucht ergriffen. Und das würde ja auch niemand tun, der irgendwie ein reines Gewissen hat und den verletzten Stoll einfach nur ins Krankenhaus beispielsweise fahren wollte. Also das spricht ja schon auch irgendwie für, weiß ich nicht, ein schlechtes Gewissen oder irgendeine vorsätzliche Handlung.
Ja, und es gab ja diese eine Person, die auch per Anhalter zurück nach Frankfurt fahren wollte.
Oder genau, Richtung also Frankfurt. Diese Person ist, ob jetzt natürlich der Anhalter wirklich zu 100% dieser Fahrer war, das wird man nicht klären können, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, wenn sich da jemand von der Unfallstelle entfernt und mehrere Autofahrer in diesen frühen Morgenstunden da einen Anhalter sehen, dann ist es höchstwahrscheinlich die gleiche Person.
Ja, das glaube ich auch.
Also das wäre mir, das wäre mir zu viel Zufall, dass dann da noch jemand sich rumgetrieben hat, der auch über die Autobahn versucht, irgendwie wegzukommen.
Ja.
Zwar in den 80ern war Trampen insgesamt noch verbreiteter als heute, aber nee.
Ja, also es ist vielleicht auch nicht ausgeschlossen, aber ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es wahrscheinlich die gleiche Person war. Hatte diese Person auch eine helle Jacke, diese Trampe?
Habe ich nirgendwo rausgelesen. Nee. Also habe ich nirgendwo jetzt, aber ja, keine Ahnung, ob diese Information bekannt ist oder die mir einfach nicht untergekommen ist, ob die, weiß ich nicht, Polizei das nicht rausgegeben hat, aber ja.
Also ich finde es interessant, dass du eben sagtest, dass dieses Wort Jokze oder dieser Code, dass es kein Wort in irgendeiner Sprache auf der Welt ist, weil mir das so unheimlich vertraut vorkommt.
Vielleicht hast du schon mal von dem Fall gehört.
Vielleicht das, aber wenn man das so liest, ich finde, das wirkt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das könnte irgendwie eine japanische Manga-Figur sein oder sowas.
Jokze, der Eroberer. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es scheint, wie gesagt, kein Wort in irgendeiner Sprache zu sein. Das hat die Polizei offensichtlich sehr akribisch geprüft und kann das ausschließen.
Ich glaube, ich musste an Jaze denken,
Ach,
dieses
dieses Spiel.
Kniffel.
Jazzi,
Ja,
ja.
Jaze, ja.
Sodass tatsächlich die einzige Erklärung, die halbwegs Sinn ergibt, eben diese rumänische Funkkennung ist. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob dieser Code jemals existiert hat. Das muss man einfach dazu sagen. Ich persönlich stolpere immer wieder über dieses halbe Jahr, dass die Frau von Günther Stoll gewartet hat, bis sie diese Information rausgegeben hat. Also, wenn man das mal rekapituliert, wenn man mit seinem Ehepartner zu Hause sitzt und der verschwindet auf einmal, also verlässt das
Ja.
Haus, kommt nicht wieder und am nächsten Tag benachrichtigt einen die Polizei, dass die Person verstorben ist, dann fällt einem vielleicht nicht sofort ein, dass der am Vorabend einen Code notiert hat, aber man durchdenkt doch alles, was gewesen ist. Man überlegt doch, was gab es vielleicht für Anzeichen, was hätte ich beachten können, was ist passiert. Und ich glaube nicht, dass man erst ein halbes Jahr später auf diese Informationen stößt.
Nein, auf keinen Fall. Also, so wie du schon gesagt hast, ich glaube, da sind alle Sinne und Fühler ausgestreckt, um halt zu gucken und nochmal Möglichkeiten irgendwie zu finden, was passiert sein könnte oder ob es irgendwelche Indizien gab oder was, keine Ahnung, irgendwelche Hinweise, die mit diesem seltsamen Verhalten zusammenhängen könnte. Und wie du schon eben beschrieben hast, ne, er sitzt die ganze Zeit da, den ganzen Abend, ist offensichtlich irgendwie gedanklich mit sich selbst beschäftigt. Springt auf, schreibt da was auf, schmeißt den Zettel weg und rennt raus. Das ist ja
Genau,
extrem seltsam. Also
genau.
wahrscheinlich wird sie direkt in dem Moment auf den Zettel geguckt haben.
Ja,
Das
und
kann mir
man.
kein Mensch erzählen. Sie wird nicht erst am nächsten Tag nach dem Zettel geguckt haben.
Ja, und dieses Verhalten, also wenn jemand dieses Verhalten an den Tag legt und am nächsten Morgen tot gefunden wird, dann ist doch das eigentlich das Erste, was einem einfällt, dieses seltsame Verhalten am Vorabend. Also,
Genau.
ich möchte jetzt hier gar nicht irgendwie Günther Stolz Ehefrau irgendwas unterstellen. Ich möchte einfach nur deutlich darauf hinweisen, dass die Existenz dieses Zettels, der immer so das zentrale Element dieses Falles ist, dass diese Existenz nicht geklärt ist und meines Erachtens nicht erwiesen und auch eher unwahrscheinlich. Also dieses ein halbes Jahr später erst damit um die Ecke kommen, ist für mich sehr, sehr seltsam.
Ja, aber auf der anderen Seite musst du dich ja auch fragen, warum sie das überhaupt erzählt haben sollte. Das macht ja auch ansonsten gar keinen Sinn. Jetzt, also es gab ja null Hinweise, nichts. Es gab nur diesen einen ominösen Tramper und es gab eine Person mit einer hellen Jacke. Vermutlich war das die gleiche Person. Aber es gibt ja keinen Beweggrund auf der Welt, den die Frau haben könnte, da jetzt irgendwie so eine seltsame Geschichte zu erfinden.
Ich habe keine Ahnung, also um jetzt da irgendwie eine Begründung zu konstruieren, warum sie das getan haben könnte, müsste man ja diese Frau auch nur annähernd kennen und um ihre Beweggründe beurteilen zu können. Aber wir kennen sie nicht. Wir wissen noch nicht mal ihren Namen. Wir wissen nur, sie hat in Anshausen gelebt und war die Ehefrau von Günther Stoll. Also man kann jetzt natürlich tausend Sachen unterstellen. Geltungssucht, ablenken von irgendwas anderem. Vielleicht ist ihre Erinnerung wirklich dann erst zurückgekehrt. Es gibt tausend Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ohne irgendeine Kenntnis dieser Person kann man da wirklich nur ins Blaue raten. Es ist ein Fall noch krasser. Ich glaube, es ist vielleicht zusammen mit Eisenherz einer der Fälle, die wir bisher im Podcast hatten, mit der geringsten Faktenlage. Ich glaube sogar noch weniger gesicherte Informationen als bei Eisenherz. Aber irgendwie finde ich schon auch ein Fall, der mich seit Jahren fasziniert irgendwie und umtreibt. Natürlich zum einen wegen des heimatlichen Bezugs, weil man halt einfach die Schauplätze auch kennt und auch diese Autobahnstrecke Richtung Hagen bin ich super oft gefahren. aber zum anderen auch einfach, weil der wirklich so mysteriöse Elemente bietet und ich definitiv von einem Fremdverschulden ausgehe. Also nicht Fremdverschulden im Sinne von Unfallszenario, sondern wirklich gezieltes Fremdverschulden.
Ja, das stimmt. Es wirkt alles wie so ein abgedrehter Matrix-Thriller oder Krimi oder so, weil halt diese Bestandteile alle für sich genommen sehr seltsam sind. Also fassen wir mal zusammen. Wir haben diesen Mann, der irgendwie seltsam aufspringt, wie wir es eben beschrieben haben, und diesen komischen Code vermutlich aufgeschrieben hat. Dann haben wir einen ganz kurzen Besuch in der Kneipe, wo er einen Schnaps trinkt und einen O-Saft. Warum auch immer diese Kombination? Vielleicht hat man in den 80ern gedacht, okay, falls die Polizei dich anhält und du hast einen O-Saft getrunken, riecht man es nicht mehr oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht hat ihm die Kombination geschmeckt. Heutzutage wüsste ich gar nicht, ob es noch Kneipen gibt, die O-Saft pauschal immer da haben.
Die meisten doch, denke ich.
Wegen, okay, Wodka O oder so.
Ich glaube einfach, dass man den Saft auch vielleicht ein bisschen gegeben hat, weil er vom Stuhl gefallen ist. Also vielleicht hat er ja auch eine große Leidenschaft für O-Saft, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber dass man einfach dachte, okay, keine Ahnung, vielleicht brauchst du ein bisschen Vitamine, ein bisschen Zucker, vielleicht bist du einfach irgendwie unterzuckert, deswegen vom Stuhl gefallen. Also dass man ihm so ein bisschen Zucker geben wollte, um den Kreislauf zu stabilisieren.
Ja, dann hätte es ihnen aber eine Cola gegeben.
Ja, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich da auch einfach zu viel rein, aber halt irgendetwas Süßes, vielleicht mochte er einfach O-Saft besonders gerne und
Ja.
vielleicht auch den Schnaps für den Kreislauf, ne?
Interessant, da haben wir wieder einen O-Saft, ne?
Ach stimmt, Matthäus Kawecki, ja.
Ja, genau. Für alle, die es nicht wissen, das war unsere Gastfolge bei Ofenkäse-Crimes.
Ja, auch ein sehr mysteriöser Fall, auch ein
Ja,
Cold Case.
hört da unbedingt rein. Die Folge ist auch richtig gut. Genau, und dann haben wir dieses seltsame Auftreten bei dieser älteren religiösen Dame, was für mich jetzt erstmal nichts bedeutet. Und dann haben wir insgesamt 3 Stunden, die er irgendwie verschwunden war, beziehungsweise wo man nicht weiß, was er in dieser Zeit gemacht haben könnte.
Ich muss dich
Hier
ganz
haben.
kurz unterbrechen. Dieser Besuch bei der Nachbarin, also dieser religiösen Dame, bedeutet tatsächlich nichts, ja, aber, und auch hier wieder ein Punkt, der vielleicht gegen irgendein Unfallszenario spricht, er hat da angekündigt, dass in dieser Nacht etwas Schlimmes geschehen wird. Das kann jetzt natürlich auch wieder Ausdruck seiner Wahnhaftigkeit sein, dass er vielleicht irgendeine psychotische Episode hatte, aber es ist ja festzuhalten, dass wirklich etwas Fürchterliches geschehen ist, also diese Prophezeiung eingetroffen ist, und das wäre doch auch ein sehr, sehr großer Zufall.
Genau, na, das meinte ich halt eben damit. Also das schreit, finde ich, dieses, also diese Elemente des Falls, insgesamt 3 Stunden irgendwo zu sein und niemand weiß, wo er genau war. Und dieses seltsame Auftreten bei der älteren Dame und auch diese Geschichte mit in der Kneipe, all das könnte für mich Teil dieser psychotischen Episode sein. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches, aber außergewöhnlich ist dann wiederum diese Aussage, heute Nacht wird irgendwas passieren und dass er immer von denen gesprochen hat und dass dann in der Nacht wirklich was passiert. Natürlich könnte diese von der Kausalkette, gesetzt im Fall, dass es eine psychotische Episode war, auch bedeuten, dass er das einfach selbst ausgelöst hat in der Erwartungshaltung, in der dringenden Erwartungshaltung, jetzt muss auch was passieren, ich habe es ja angekündigt. Aber die Art und Weise, wie etwas passiert ist, ist ja, widerspricht der Vernunft und den Gesetzen der Physik, als dass er es hätte selbst irgendwie verursachen können. Und es gab ja dann diese Personen, die aufgetreten sind. Also warum die lange Fahrt nach Hagen Süd? Warum liegt er total schwer verletzt in seinem Auto? Wie gesagt, Kofferraum ist auf, die Beifahrertür ist auf. Ja gut, das könnte natürlich daran liegen, dass jemand versucht hat, ihn darüber rauszuziehen oder reingezogen hat. Das sind ja so typische Eingänge eigentlich für sowas. Ja, und dann haben wir diesen Tramper und wir haben diesen Typen mit einer hellen Jacke. Also viel mehr ist es nicht.
Aus dem Kofferraum könnte natürlich auch irgendwas entnommen worden sein.
Ja.
Also, dass da irgendwas transportiert wurde, Günther Stoll zusammen mit jemand anderem. Gut, er hat gesagt, als diese LKW-Fahrer ihn geborgen haben, es seien noch 4 andere Männer mit ihm im Auto gewesen.
Ja.
Das kann natürlich auch irgendwie so Delirium eines Sterbenden gewesen sein, denn es wurde nur ein anderer Mann de facto gesehen. Aber Fakt ist ja, mindestens eine andere Person muss mit ihm im Auto gewesen sein, denn in seinem Zustand konnte er da nicht selber hinfahren. Und eine Person wurde gesehen. Und ja, die könnte ja irgendwas im Kofferraum transportiert haben. Wie gesagt, für einen offenen Kofferraum gibt es halt auch wieder viele, viele Möglichkeiten.
Wie sieht es denn aus mit Alkohol oder sowas im Blut?
Ja, also er hat ja nachweislich diesen Schnaps getrunken und einen Schluck seines Bieres, bevor er dann vom Stuhl gefallen ist. Das wurde auch nachgewiesen, aber sonst, also jetzt keine übertriebene Menge, er hatte wohl auch sonst keine auffälligen Blutwerte.
Also auch keine Drogen oder sowas?
Nee.
Hm.
Einer dieser Fälle, der super frustrierend ist, weil einfach super wenig zum Anpacken da ist, wirklich wenig gesichertes Wissen und eigentlich kein roter Faden, den man irgendwie aufrollen und eine Spur finden könnte.
Ja.
Aber der Fall an sich ist trotzdem super spannend, finde ich.
Ja, ist er. Und leider auch extrem unbefriedigend und schon so lange her, dass man wirklich gar keine Hoffnung mehr haben kann oder haben darf, dass sich da nochmal irgendwas regelt.
Ja, also manchmal werden tatsächlich Cold Cases auch nach wirklich, wirklich langer Zeit gelöst. Ja. Aber 1984 ist natürlich jetzt wirklich 38 Jahre. Also da schwindet natürlich die Hoffnung und auch die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal irgendwas zutage gefördert wird.
Also ich finde, wenn überhaupt, dann gibt es zwei mögliche Quellen oder zwei Verbundstücke, die jetzt irgendwie, die man nochmal näher unter die Lupe nehmen könnte. Das eine ist, inwieweit die Fahrt nach Hagen in Verbindung stehen könnte mit diesem Code, ob es irgendwelche Koordinaten sind oder so, keine Ahnung, sodass dort eine absichtliche Fahrt vielleicht für irgendeine Warenübergabe, so wie du es gerade geschildert hast, stattgefunden hat. Das war so das eine. Das ist so die eine Quelle möglicher Erklärungen. Und die andere ist für mich dann diese Person, die Richtung Frankfurt getrampt hat, also ganz offensichtlich wieder zurück in die Richtung Haiger. Das ist ja schon auffällig. Also wenn das eine Person gewesen sein kann, die vielleicht da mit in Zusammenhang stand, dann würde das bedeuten, dass diese Person möglicherweise heutzutage noch lebt und genau weiß, was passiert ist.
Ja, wie gesagt, es ist 38 Jahre her.
Er war 34, dann...
Wenn die Person so in Günther Stolz' Alter gewesen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebt, auf jeden Fall da, ja.
Ja.
Ein Ansatzpunkt wäre natürlich auch seine Frau, dass die einfach insgesamt mehr weiß, als bekannt geworden ist. Aber ja, es ist, wie gesagt, alles Spekulation.
Ich finde es unglaublich unheimlich für diese ältere Dame. Das muss ja schrecklich sein zu wissen, dass jemand, also da klingelt jemand bei dir, weckt dich auf, erschreckt dich zu Tode, quasselt so unheimliches Zeug, so sehr, dass du verängstigt bist, dass du die Person dich reinlässt und dann ist diese Person Stunden später tot. Das ist ja irgendwie auch ganz, ganz schrecklich.
Ja, weil du wahrscheinlich auch immer den Gedanken haben wirst, hätte ich ihn einfach mal reingelassen, der hätte auf dem Sofa sich ausschlafen können und das wäre vielleicht einfach nie passiert. Ne?
Ja, genau.
Das stimmt, das stimmt. Wie sie das gesehen hat, weiß ich nicht, aber ich denke, das hat ihr zu schaffen gemacht. Mir hätte das auf jeden Fall zu schaffen gemacht. Ja, wie gesagt, Ansatzpunkte, diesen Fall zu klären, ich bin da bei dir. Eigentlich kann das nur über die Person dieses Trampers geschehen. Also der Mensch, der sich von der Unfallstelle entfernt hat, das ist der Einzige, der wirklich offensichtlich weiß, was genau da passiert ist und was zu dem Tod von Günther Stoll geführt hat, aber hat sich halt nie dazu geäußert, lebt vielleicht auch gar nicht mehr. Ne? Das muss man halt auch einberechnen. Hm. Aber ich glaube, wenn diese Person gestorben sein sollte, dann ist mit ihr auch die Wahrheit gestorben in diesem Fall, weil ich glaube, dass der wirklich der einzige Mensch ist, der irgendwie Aufschluss geben könnte.
Ach so, wie sieht denn aus? Die Klamotten wurden wahrscheinlich niemals gefunden. Ich nehme an, die wurden wahrscheinlich irgendwie entsorgt, verbrannt oder so.
Soweit ich weiß, lagen die im Auto.
Aber ach so, die lagen im Auto.
Hm. Ist aber auch nur, das meine ich auch mal irgendwo gelesen zu haben. Ich habe heute noch mal verschiedene Quellen quer gelesen, um nochmal mir alles in den Kopf zu rufen, vor allem auch die Jahreszahlen und was weiß ich noch alles. Und da habe ich dann nichts mehr dazu gelesen. Aber ich meine mich zu erinnern aus früheren Recherchen, dass die im Auto lagen.
Okay, Portemonnaie?
Keine Ahnung.
Das weißt du wahrscheinlich auch nicht.
Ne? Nee. Wie gesagt, unbefriedigend, aber spannend. Ich wette, du wirst die nächsten Tage drüber nachdenken.
Ja,
Aber auch hier wieder, wie bei allen Cold Cases, wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann bitte, bitte lasst uns eure Theorien hören, wenn ihr welche habt. Ja, also gerade hier, weil ich persönlich bin hier tatsächlich relativ ratlos und ich sehe wirklich keine Aufklärungsmöglichkeit oder nichts irgendwie außerhalb dieser Tramper-Person, wo man irgendwie einen möglichen Ansatzpunkt hätte. Also lasst uns da gerne wissen, was ihr denkt.
Also was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein Szenario wie Günther Stoll ist irgendwie tatsächlich in einer psychotischen Episode gewesen und hat in diesen fraglichen Stunden irgendwen kennengelernt und hat sich dazu entschieden, mit dieser Person oder diesen Personen zum Beispiel nach Dortmund zu fahren oder halt eine größere Stadt. Vielleicht auch nach Hagen direkt, warum auch immer. Es können ja 1000 verschiedene Beweggründe gewesen sein. Und dann wurde diese Fahrt irgendwann komisch. Entweder ausgelöst durch Günther Stoll, der vielleicht in all seinen Halluzinationen und wirren Gedanken das Gefühl hatte, dass diese Leute die sind und sich entblößt hat und das Auto einfach in den Graben gelenkt hat, auf die Straße gerannt ist. Dann gab es irgendeinen Unfall. Und diese Personen haben in all ihrer Angst ihn einfach zurück ins Auto gezogen und versucht, wieder nach Hause zu kommen. Das wäre so eine Situation, die ich mir vorstellen könnte. Also, dass es nicht so diese übergeordneten Bösen gibt, weißt du, sondern halt einfach nur, dass da einfach zwei Welten aufeinander getroffen sind.
Dann ist so die einzige Möglichkeit, die ich mir so ad hoc vorstellen kann, wo man um diese Uhrzeit in diesem Zeitraum, den wir nicht erklären können, wo man da jemanden hätte kennenlernen können. Denn wie gesagt, dieser Zeitraum ist ja zwischen 1 Uhr nachts und 3 Uhr morgens ungefähr. Das sind ja diese 2 Stunden, die fehlen. Und man muss halt sehen, dass von Haiger-Seelbach bis zur Fundstelle ungefähr 1 Stunde Fahrt ist. Das heißt, wir haben eigentlich eine ungeklärte Zeit von 1 Stunde. Und dann fällt mir eigentlich nur ein, wo hätte er da jemanden kennenlernen können? Vielleicht war da jemand als Anhalter schon unterwegs, den er aufgelesen hat. Und dann wurde das so, wie du beschrieben hast, komisch und es kam zu irgendeinem Szenario.
Zum Thema Szenario, gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, ob er jetzt irgendwie Sex hatte oder sowas?
Keine Ahnung.
Vielleicht gibt es irgendwelche Raststätten, die man mit irgendwelchen besonderen Absichten anfahren konnte zu der Zeit.
Also gibt es auf jeden Fall, kenne ich hier um die Ecke, weiß ich eine, die dafür berüchtigt ist. Und das wird es auch in den 80ern schon gegeben haben, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Aber auch das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke deinerseits, aber auch ein Punkt, der ja auf den einfach nichts hindeutet. Ne? Also dazu, das ist im Reich der Spekulation, wie halt so vieles andere auch leider.
Also es wird halt die Nacktheit erklären. Ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass, dass in seinem Kopf einfach diese wirren Gedanken waren, diese psychotische Episode und dass er in irgendeiner Situation auf Menschen gestoßen ist, die einfach anders unterwegs waren an dem Abend als er und was dazu geführt haben könnte, warum er irgendwie ausgezogen war und dass es dann quasi als dritte Komponente des Ganzen halt irgendeinen Unfall gegeben hat, bei dem er halt so stark verletzt wurde, dass diese Gruppe an Leuten, die mal pauschal erstmal nichts mit dem sonst zu tun hatten, keine andere Lösung sahen, als ihn dann einfach loszuwerden.
Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Das ist definitiv möglich.
Weil du weißt ja auch nie, was die Beweggründe sind, ne? Also wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Familienväter waren, die da irgendwie auf dem, am Wochenendabenden immer an diesen Raststätten aufgehalten haben, die wollten vielleicht auch unerkannt bleiben. Und das Letzte, was sie wollten, war vielleicht irgendwie möglicherweise entdeckt zu werden oder so. Das ist natürlich jetzt ein super Klischee, ne? Und maximal irgendwie zurechtgesponnen, aber du weißt, wie ich es meine. Ne? Also es kann man. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass diese Motivation der Personen, die dann vielleicht geflüchtet sind, ja ganz, ganz andere sein können als die, die man jetzt im ersten Moment vielleicht meinen könnte.
Ja, das definitiv. Und du hast natürlich recht, auch wenn das natürlich jetzt die super tiefe Klischeekiste war, in die du gegriffen hast, aber angenommen, es wäre zu so einem sexuellen Treffen gekommen, ob jetzt mit Frau oder Mann, ja, also es gibt ja bestimmt auch, es wird auch in den 80ern Damen gegeben haben, die ihren Ehemännern untreu waren und vielleicht auch da auf einschlägigen Parkplätzen irgendwie irgendwas gesucht haben. Fakt ist auf jeden Fall, wer auch immer möglicherweise mit Günther Stoll in dieser Nacht auf irgendeinem Parkplatz Sex hatte, dem wäre daran gelegen, dass es verschwiegen abgegangen wäre, weil die 80er ja nicht unbedingt die offenste Zeitperiode waren. Und umso mehr natürlich, wenn es da um homosexuelle Tätigkeiten gegangen wäre, dann auf jeden Fall. Das war ja gerade auch in diesem etwas ländlicher geprägten Kontext wahrscheinlich ein totales No-Go.
Ja, aber genau. Und vielleicht
schon gesagt, darauf deutet halt nichts hin. Es würde, wie du schon sagst, die Nacktheit erklären. Das stimmt.
Ja, und es kann ja auch sein, dass vielleicht Günther Stoll das auch gar nicht wollte oder so. Weißt du? Auch das ist ja eine Möglichkeit, dass er irgendwo hingekommen ist, wo das von ihm erwartet wurde. Weiß ich nicht. Und er vielleicht flüchten wollte
davon. Wir dürfen halt davor nicht vergessen, dass das Zeitfenster halt auch relativ eng ist. Ne? Also in einer ungeklärten Stunde, da können jetzt auch keine unfassbaren Szenarien passiert sein. Also eine Stunde ist lang, ja, aber da die Möglichkeiten, die sich da abgespielt haben können, sind halt auch begrenzt. Naja, stimmt, wie gesagt, ja. Ich bin gespannt auf die Gedanken der Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, ich auch.
Also diese ersten zwei Stunden, die fehlen an diesem Abend zwischen seinem Aufbruch im Papillon und der Ankunft in Haigerseelbach. Wie gesagt, da fehlen ungefähr so, wenn man von zwei Stunden ausgeht, dann fehlen eine Stunde 45 ungefähr, wenn man diese Fahrt abzieht. Und das erkläre ich mir so, dass er, da er ja in so einem sehr aufgewühlten Zustand bei der Nachbarin ankam, dass er da einfach vielleicht im Auto gegrübelt hat, rumgefahren ist und nachgedacht und einfach Gedanken gewälzt und sich dann entschieden hat, ich gehe zu einer Person, mit der ich sprechen kann. Ich glaube, wirklich entscheidend für seinen Tod ist diese zweite Periode, die wir nicht erklären können. Also diese Stunde zwischen dem Aufbruch bei der Nachbarin und der Ankunft an seinem Fundort.
Wobei wir nicht wissen, ob er in diesen ersten beiden Stunden vielleicht diese Person vielleicht schon irgendwo getroffen oder gesehen hat, um die es geht.
Kann sein, ja. Wir können halt, wie gesagt, allgemein nur spekulieren.
Und das hier alles in einer Zeit, die einfach, also nicht nur lange zurückliegt, aber die auch nichts aufgezeichnet hat. Ne? Also es ist nicht so, dass wir, keine Ahnung, irgendwelche fancy Videoaufnahmen oder sowas uns ansehen könnten. Von Überwachungskameras oder irgendwas. Das ist ja alles sehr ländlich, ne?
Es ist super ländlich. Also genau, es gibt keine Überwachungsvideos, es gibt kein Bewegungsprofil via Handydaten oder sowas, ne?
Ja.
Genau, und es ist einfach eine super ländliche Gegend, da hast du recht. Also mittlerweile, wenn man von Wilnsdorf, also aus dem Papillon nach Haigerseelbach fahren würde, mittlerweile würde man durch ein Industriegebiet kommen, auf etwa halber Strecke. Das gab es aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, das ist recht neu. Also man fährt da eigentlich nur durch Wald tatsächlich und durchquert eine winzige Ortschaft, die besteht aber tatsächlich nur aus vier Häusern, einer Kneipe und einem Fußballplatz. Also es ist eigentlich wirklich eine Fahrt durch Wald und dann über Wiesen, parallel zur Autobahn bzw. Autobahnzubringern. Aber ja, super ländliches Gebiet. Da ist auch keiner Zeuge geworden. Da ist um die Uhrzeit vermutlich niemand mehr unterwegs gewesen.
Genau.
Ja, das ist auch kein, wie soll ich sagen, das ist auch keine Gegend, wo jetzt dann irgendwie um die Zeit noch viel Automobilverkehr gewesen sein dürfte. Kurz vor Haigerseelbach, da gab es, als ich jugendlich war, da gab es so einen Parkplatz, so einen Pendlerparkplatz, der war relativ bekannt für Prostitution. Also da gab es diese früher recht verbreitete klassische Wohnwagenprostitution. Ob es die da zu Günther Stolz Zeiten schon gab und ob das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, wo er seine Zeit verbracht hat oder wo man mögliche Zeugen finden könnte, das kann ich nicht sagen.
Ja gut, also das ist natürlich auch ein Szenario, das du weiterspinnen könntest, dass jetzt seine mal zumindest unterstellten Drogenkontakte da irgendwie auch in dem Rotlichtmilieu dieser Parkplätze da, wo eben diese Prostitution im Campingwagen oder was stattgefunden hat, dass es da irgendeine Connection gab und er deswegen von denen verfolgt wurde.
Ja, wie gesagt, möglich ist vieles, ne? Und dieser Verfolgungswahn, ich habe den immer so in diese psychotische Schublade geschoben, aber sollte er tatsächlich wirklich irgendwelche Unterweltkontakte gehabt haben und vielleicht sogar auch in Schmuggeltätigkeiten verwickelt gewesen sein, dann wäre dieses Verfolgungsszenario ja auch gar nicht so weit hergeholt.
Ne, genau.
Ja.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann macht es auch durchaus Sinn, dass er vielleicht mit denen oder für die oder wie auch immer in eine andere Stadt fahren sollte, wie beispielsweise Hagen oder Dortmund, ja, um dort irgendwas zu erledigen. Das kann ja durchaus sein.
Alles Mögliche. Aber wie gesagt, leider substanzloses Spekulieren, was wir betreiben.
Wie sieht es denn allgemein noch aus? Weißt du was über seinen Freundeskreis?
Nee.
Das könnte eventuell nochmal Licht ins Dunkel bringen, an der einen oder anderen Stelle.
Ja, also da ist natürlich super wenig dokumentiert. Also man hat dieses Unfallgeschehen, man weiß ein bisschen was über ihn. Mhm. Man weiß so grob, was hat er so die letzten Stunden vor seinem Tod gemacht. Aber es gab da halt einfach nicht diese umfassende Dokumentation und Berichterstattung, die es heute geben würde. Ne? Also wenn jetzt...
Das nicht, aber...
Ja, wenn es jetzt heute passieren würde, dann, keine Ahnung, würden seine Freunde wahrscheinlich Interviews geben oder die Frau wäre zu Gast in irgendeinem Podcast oder was weiß ich was. Ne? 1984, da gab es das halt nicht. Ich weiß nicht, ob er eher isoliert war, ob er einen Freundeskreis hatte überhaupt. Keine Ahnung.
Naja, es wird auf jeden Fall die Runde gemacht haben. Und
ja, wie gesagt, Anshausen, wo er gelebt hat, 1000 Einwohner ungefähr.
Ja, das wird am nächsten Tag jeder gewusst haben.
Das wusste jeder. Und ja, damit man ihn auch gekannt haben. Also jeder kennt jeden. Ne?
Genau, und sowas könnte zum Beispiel spannend sein, was da so die Leute vermutet haben oder geredet haben. Vielleicht hätte man da ja nochmal ein bisschen Wahrheit rausfiltern können.
Ja, möglicherweise. Aber
wo, an welcher Stelle, ne?
Schwierig. Das werden wir leider nicht erfahren, ja. Ja. Das war unser erster Heimatfall, der erste Ausflug in unsere Heimat. Es werden noch weitere Folgen, wie gesagt.
Krass, es ist beängstigend, wenn es so nah ist.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist ja, also Anshausen ist ja auch tatsächlich von dem Ort deines Aufwachsens gar nicht so weit weg. Also das ist so Rudersdorf, die Ecke, ne? Das kennst du ja auch. Und dann kommt ja nicht mehr viel. Dann.
Ja, und ich war tatsächlich vor ein paar Monaten noch in Heigerseelbach.
Ach, okay.
Deswegen habe ich das relativ gut vor Augen und
Kleiner, unspektakulärer Ort, also da bin ich tatsächlich selber selten gewesen. Also Haiger war halt immer so der nächstgrößere Ort, also in meiner Jugend, wo man dann auch schon mit Freunden irgendwie hingefahren ist und ein bisschen rumgeschlendert, ein Eis essen oder so. Ne? Aber Seelbach ist ja nochmal ein Stück weit draußen und da ist ja wirklich, das sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht, wie man so schön sagt, da hat man nichts verloren als Nicht-Einheimischer.
Ja. Das glaube ich auch.
Ich glaube, ich habe da einmal gezeltet.
Ja, nee, war auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Also auch sehr mysteriös und unheimlich. Leider wieder einer dieser Cold Cases, die so ein Stück weit ins, ich will nicht sagen ins Mystische gehen, aber so zumindest halt in so eine, durch diesen Code hat das alles so ein bisschen, so gewisse Vibes, die einfach unheimlich sind.
Voll, voll.
Nicht so wie Eisenherz. Eisenherz ist, würde ich mal sagen, relativ nüchtern betrachtet klar, dass dieser Typ mit der Perücke der Mörder war und irgendwo aus der Region vermutlich kommt.
Ja, wir haben ja in vielen Cold Cases, die wir haben, so unheimliche Elemente. Also
ja, auch bei Phantom, ne?
Ja, und auch der Mord in den Alpen aus unserer Folge Grundlos, wo diese irakisch-britische Familie und der Radfahrer ums Leben gekommen sind und man auch so nicht so richtig weiß, wo ist da das Bindeglied, warum hat es diese Menschen an diesem Tag aus dem Leben gerissen.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin heute wirklich extrem interessiert an euren Zuhörermeinungen, also bitte, bitte haut mal raus, was ihr für Gedanken zu diesem Fall habt und wir gehen einfach mal ohne Umschweife in die nächste Kategorie, würde ich sagen.
Ja.
Was wäre, wenn? Und natürlich ist es B geworden. Es ist fast immer B.
Es wurde B?
Ja, es wurde B.
Tja, warte mal, jetzt hast du mich ein bisschen überfallen. Das muss ich jetzt nochmal gucken. Verdammt. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir das sortiert hatten in der Folge. Ich glaube, das erste war, was ich irgendwie schade finde, der Vorschlag von, ich glaube, Annika hatte den gemacht. Das wäre also A, also müsste mein eigentliches A, B sein. Oh Leute, wenn ich jetzt daneben liege, tut's mir leid, ne? Dann habt ihr einen gut bei mir. Aber ich hau jetzt einfach mal den raus, den ich jetzt hier habe. Okay, Fabian, bist du bereit?
Jo.
Möchtest du noch einen Schluck trinken?
Ich habe gar nichts zu trinken hier gehabt.
Okay. Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich bin heute einfach auf dem Trockenen.
Was soll das?
Keine Ahnung. einfach
wir haben heute Jubiläum. Ich habe extra hier so einen Weißwein hier mit so Perlen und so. Gibt's auch gar nicht.
Mangelnde Vorbereitung meinerseits, ja.
Unglaublich, unglaublich. Tja, Fabian, was würde wohl der Präsident Trump dazu sagen, wenn er jetzt noch Präsident wäre?
Was wäre, wenn Trump Präsident wäre? Gott sei Dank wird er das vermutlich nie wieder. Wir haben ja gerade die Midterms gehabt, also die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten. Und da hatten eigentlich viele Beobachter vorausgesagt, dass es Triumphe für die Republikaner geben wird und eine quasi eine Renaissance von Trump, weil Biden ja manchmal so ein bisschen einen angeschlagenen Eindruck macht und irgendwie nicht so wirkt, als ob er so 100% Herr der Lage wäre. Aber die Republikaner haben eine relativ klare Niederlage kassiert und offensichtlich hat das Wahlvolk in Amerika der Idee, dass Trump nochmal zurückkommt, erstmal eine Absage erteilt. Und das finde ich auch tatsächlich gut so, weil das ein Mensch ist, der in einem dermaßen beängstigenden Tempo an der Abschaffung der Demokratie gearbeitet hat, dass es wirklich, wirklich beängstigend ist. Was wäre, wenn er noch Präsident wäre?
Genau.
Die Gräben zwischen Demokraten und Republikanern wären noch tiefer, weil das eigentlich alles ist, was er getan hat. Das Land spalten, so getreu dem alten Cäsaren-Motto Teile und herrsche, weil einfach klar ist, wenn du alle zerstreitest und alle gegeneinander aufbringst, dann wird es niemanden geben, der stark genug ist, deinen Posten streitig zu machen. Und ich kann mir, also das ist natürlich jetzt ganz weit hergeholt, aber ich kann mir vorstellen, das hätte Amerika irgendwann in sowas wie einen vielleicht auch nur kleinen, aber mittelfristig in so eine Art Bürgerkrieg geführt.
Ja, ist und vorstellbar.
Dieser Mann hat ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, mit Hochdruck daran gearbeitet, die Demokratie abzuschaffen. Und ich denke, er wäre damit jetzt auch ein gutes Stück weiter, wenn er noch Präsident wäre. Dann wären das ja immerhin noch 2 Jahre mehr, die er jetzt in der Zwischenzeit gehabt hätte, wichtige Posten mit fragwürdigen Menschen zu besetzen und irgendwelche Gesetze zu beschließen und. Und ja, Amerika ist eine große Vorreiterrolle. Wenn die Demokratie in Amerika fällt, dann wird die auch hier auf immer wackeligeren Füßen stehen.
Und geopolitisch?
Geopolitisch wäre das natürlich auch eine absolute Katastrophe. Wobei da erleben wir seit einigen Jahren ja sowieso eine krasse Machtverschiebung. Amerika verliert zunehmend an Wichtigkeit und Einflussnahme. China wird immer wichtiger beispielsweise. Und Amerika zieht sich auch immer mehr aus verschiedenen Konflikten zurück. Also diese Rolle der Weltpolizei, die Amerika so in den 80ern, 90ern, frühen 2000ern gespielt hat und auch spielen wollte,
ja,
die füllt man ja gar nicht mehr aus, wie man beispielsweise am Beispiel Afghanistan sieht. Einfach auch aus wirtschaftlichen Zwängen, weil man einfach merkt, dass diese Konflikte einfach wahnsinnig viel Geld kosten. Die bringen natürlich auch wahnsinnig viel Geld, weil dann aus Sicherheitsgründen in Anführungsstrichen irgendwelche Wiederaufbauprojekte in den jeweiligen Kriegsgebieten an amerikanische Firmen vergeben werden. Und Krieg generiert natürlich Geld. Ja, die Rüstungskonzerne, die verdienen sich dumm und dämlich. Aber letztlich, es ist einfach dieses Maß an Konflikt, was Amerika geführt hat, über lange, lange Zeit wirtschaftlich für die kaum noch darstellbar. Und das sieht man ja schon, einen gewissen Wandel in der geopolitischen Landschaft. Also Amerika wird zunehmend unwichtiger. Ich will jetzt nicht sagen, dass die unwichtig sind oder
vom Thron gestoßen werden können.
Oder aber innerhalb der nächsten Jahre ihre Vormachtstellung verlieren, aber sie sind deutlich weniger wichtig, als sie es noch vor 10 Jahren gewesen wären oder 20. Diese Rolle nimmt China immer mehr ein, wirtschaftlich aktuell nur und vielleicht auch irgendwann militärisch. Und das wäre auch furchtbar. Also man kann ja von Amerika auch halten, was man möchte. Und viele dieser Konflikte, die sie geführt haben, die fand ich auch falsch, absolut. Aus menschenrechtlichen Gründen, aus politischen Gründen. Und mich hat auch diese selbstherrliche Verlogenheit oft genervt, um irgendwelche Kriege zu rechtfertigen. Aber unterm Strich sehe ich in amerikanischen Interessen noch eher etwas, womit ich leben kann, als in chinesischen, um es mal so zu formulieren. Also dieser Shift in der geopolitischen Wichtigkeit von Amerika zu China, den betrachte ich mit Sorge. Aber das führt jetzt ja relativ weit. Die Frage war ja, was wäre, wenn Trump noch Präsident wäre? Amerika wäre sehr viel gespaltener, vielleicht Bürgerkriegsszenario, und die Demokratie würde dort ja wirklich in Gefahr sein.
Und mal Bezug oder in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, was meinst du Wie wäre die Beteiligung der Amerikaner?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Trump und Putin sind ja sehr eng. Es gibt ja auch viele Hinweise darauf, dass Putin ihm mit zum Sieg verholfen hat. Also Stichwort Cyberangriffe, also dass da gehackt wurde und dass russische Trollarmeen und Bots verstärkt Werbung auch für Trump gemacht haben, ihm zugearbeitet haben. Ich kann nicht einschätzen, wie er sich verhalten würde, tatsächlich nicht.
Vielleicht so ein bisschen, wie Schröder, ne?
Gemäß seiner Doktrin, also er hat ja auch vorangetrieben, dass Amerika aus der NATO aussteigt und hat gesagt, America first und andere Konflikte gehen uns nichts an. Vielleicht hätte er sich tatsächlich einfach rausgehalten.
Ja, kann sein. Was kann sein? Aber ohne wirkliche Flagge zu bekennen, ne? Also auch nicht
Ja,
in irgendeiner
genau.
Form, so wie Schröder, ne? Was ich meinte, also auch nicht wirklich kritisch oder sowas Putin gegenüber, sondern wirklich möglichst, ja, neutral und vielleicht dann einfach mit einem Fokus auf andere Themen, mit
Ja.
denen er im besseren Licht stehen kann, so wie es Politiker gerne schon mal tun.
Aber Stichwort Trump, ich bin gespannt. Es läuft ja immer noch das Gerichtsverfahren gegen ihn, beziehungsweise der Untersuchungsausschuss, diesen geplatzten Sturm auf das Kapitol betreffend, wo er ganz offensichtlich ja sowas wie einen Bürgerkrieg inszenieren wollte, tatsächlich.
So Psycho.
Und also er hat jetzt erstmal Klage dagegen eingelegt, dass er als Zeuge verhört wird. Das möchte er nicht so gerne. Das ist auch so geil. Wir hatten schon mal drüber gesprochen in der Folge Maske. Da ging es um andere Verbrechen. Wir haben darüber gesprochen, wie interessant das ist, wie, wenn man eine bestimmte Machtposition hat, ob jetzt wirtschaftliche oder politische Macht, wie man über dem Gesetz steht und Dinge tun kann, die andere nicht können. Und ich finde es einfach so geil, wenn ich mir vorstelle, dass ich offiziell vorgeladen werde vor Gericht oder zur Polizei, um eine Aussage zu machen und dann aber sage, nee, dagegen lege ich erstmal Klage ein, ich möchte nicht so gerne aussagen. Das würde niemals durchgehen. Niemals. The Orange Man kann das.
Aber ich, so als Otto-Normalbürger machst du sowas auch einfach nicht, weil du auch alleine schon das juristische Sachverständnis gar nicht hast. Weißt
Nee, weil sowas wird ja aber auch einfach nicht durchgehen gelassen. Das
du?
ist
Ja,
halt das
das auch
Ding.
nicht, aber wer macht es denn?
Ja,
Auch
klar, natürlich.
das kommt ja noch hinzu, ne? Also so viel Durchblick hat ja auch niemand, um zu wissen, gegen was du überhaupt eine Klage einlegen kannst, beziehungsweise zu wissen, welche Verkettung, welchen Rattenschwanz und bürokratischen Vorgängen das nach sich zieht, sodass du da erstmal Zeit gewinnst oder so.
Die Argumentation seiner Anwälte ist übrigens geil. Die ist nämlich, dass die sagen, das musste noch kein Präsident vor ihm. Ja, es hat halt auch noch kein Präsident vor ihm einen scheiß Bürgerkrieg anfangen wollen.
I did not have sexual relationship with that woman.
Das war auch riesig. Aber ich glaube, Amerika würde sich jetzt freuen, wenn ihr größtes Problem irgendein Blowjob wäre, den ihr Präsident gerade bekommen hat. Also das,
Ja.
ja, es waren andere Zeiten und Bill Clinton hat, ja, Schwamm drüber. Das war richtig lächerlich, diese ganze Nummer. Das war ja auch True Crime, wo dann irgendwie Monica Lewinsky erst nicht aussagen wollte, dann doch ausgesagt hat, dann irgendwie ihr Kostüm, das sie an dem Tag getragen hat, sichergestellt wurde und da wurden dann Spermaspuren gefunden und ach, es ist ein wahres Drama. War auch schon Ewigkeiten her.
Ja, ist echt lange her.
Aber interessantes, was wäre, wenn definitiv, was denkst du denn?
Ich frage mich zumindest, ob die USA wirklich aus Afghanistan verschwunden wäre.
Ja. Wären sie.
Weil das schon vorher
Ja,
besiegelt war.
das hat er auch angekündigt. Also auch
Okay.
tatsächlich, um zu sparen. Also Biden hat quasi nur
Den Auftrag ausgefüllt,
den
okay.
Abzug quasi durchgezogen, den Trump schon angestoßen hatte. Und das ist, also Afghanistan ist ja eine ganz, ganz frustrierende Geschichte. Ne? Da hat man irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, vier US-Präsidenten haben über 20 Jahre Milliarden von Dollar benutzt und haben im Endeffekt Taliban mit Taliban ersetzt. Also nichts erreicht, nichts. Null.
Genau. Der längste Krieg der Vereinigten Staaten.
Das liegt aber auch einfach daran, dass Amerika sich nicht die Mühe macht, wenn sie irgendwo Krieg führen, sich mit den Gegebenheiten der Länder zu beschäftigen, also Mentalität, politische Landschaft, Strukturen, sondern dass sie überall versuchen, ihre Strukturen aufzuzwingen. Und das funktioniert einfach nicht.
Kreuzritter-Styles.
Ja.
Also ich glaube, zumindest glaube ich, dass er noch öfter mit Kim Jong-un aneinander geraten wäre.
Die sind doch Best Friends gewesen am Ende fast schon.
Die waren Best Friends am Ende, tatsächlich?
Ja, also diese am Ende gab es doch nur noch Respektsbekundungen. Es gab doch nur, am Anfang ist man aneinander geraten und dann hat man doch festgestellt, dass man eigentlich sich gegenseitig ganz cool findet.
Gleichermaßen verrückt ist, aber,
ja.
Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das auch, wie soll man sagen, keine Freundschaft mit Substanz gewesen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie nochmal aneinander geraten wären.
Das baute einfach darauf auf, dass die gleich verrückt sind.
Ja, aber es gab ja schon wirklich Zeiten, wo das so ganz, ganz, ganz knapp vor einer wirklichen Bedrohung war, ne?
Ja. Nordkorea ist ja nochmal so ein ganz anderes Pflaster. Also da herrschen ja Zustände und Weltbilder, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also ich habe neulich nochmal einen Bericht gesehen und ich kenne tatsächlich auch eine Person, die als Tourist in Nordkorea war, und da bekommst du ja auch nur ein bestimmtes Bild von Nordkorea gezeigt, was die dir vermitteln wollen. Und das sind Dinge, die übersteigen unser Vorstellungsvermögen. Also wie diese Menschen dort leben und wie, in welchem Maße die indoktriniert sind.
Glaube ich.
Also die Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, hier zu Corona-Zeiten beim Einkaufen eine Maske tragen mussten und geschrien haben, wir leben in der Diktatur, die sollten vielleicht auch mal so eine kleine Reise durch Nordkorea unternehmen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eine Diktatur überhaupt so ist.
Ja, das glaube ich auch. Das ist wohl wahr.
Und das sage ich auch als jemand, dem auch viele Corona-Regeln deutlich auf den Sack gegangen sind, weil mir vieles super unlogisch erschien. Aber cooles Was wäre, wenn hast du rausgeholt.
Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir jetzt schon zum zweiten Mal. Also diesmal wurde es dann auch gewählt, wahrscheinlich.
Hast du auch ein Dislike mitgebracht? Weil ich habe nämlich ein dickes Dislike dabei.
Hau mal, fang du mal an. Ich muss auch erstmal wühlen. Ich habe tatsächlich, wobei ich könnte auch anfangen.
Ich hau meins erstmal raus.
Mach du mal.
Flirt-Coaches und Pickup-Artists auf YouTube. Verpisst euch. Ich krieg immer diese Werbung angezeigt. Irgendwann habe ich mal so ein Video gesehen von Valulis. Das ist so ein Internetformat, wo ja so ein bisschen ja auf verschiedene Themen auch eingegangen wird, auch mit humoristischem Hintergrund. Und die haben auf jeden Fall mal so einen Flirt-Coach irgendwie, oder diese ganze Berufsbranche Flirt-Coach irgendwie sich zur Brust genommen. Und ich habe mir dann so ein paar Videos angeguckt, einfach um es mit eigenen Augen zu sehen. Jetzt kriege ich diese Scheiße immer vorgeschlagen und ich finde es so unfassbar. Das sind einfach Leute, die selber aussehen, als ob sie niemals irgendwie in freier Wildbahn jemanden ansprechen könnten, die dann verunsicherten Männern Tipps geben möchten, wie sie Frauen finden, und dabei so ein dummes, klischeehaftes Mittelalterbild transportieren, das mir wirklich manchmal wirklich speiübel wird. Das ist unglaublich.
Es ist witzig, dass du dich über die so aufregst, weil mich jucken die so gar nicht. Die sind so, so unwichtig.
Mich würden die auch gar nicht jucken, wenn ich nicht irgendwie neulich in diese Welt eingetaucht wäre nach diesem Valulis-Video und dann einfach gesehen hätte, was es da für, keine Ahnung, einen Haufen schakalhafter Lackaffen, die einfach nur versuchen, irgendwelche unsicheren armen Gestalten zu ködern, um sich für ihre halbseidenen Scheißtipps bezahlen zu lassen. Das ist wirklich unfassbar, wirklich.
Ja, ja. Was soll ich sagen? Es ist in Ordnung. Es ist ja dein persönliches Dislike.
In zwei Wochen werden die mich auch nicht mehr jucken. Es geht auch nicht darum, dass die mich großartig jucken. Die spielen auch keine Rolle. Es ist halt nur präsent in meinem Kopf gerade. Und ich weiß, dass die Welt ohne solche Menschen besser wäre.
Ja, das glaube ich auch.
Das steht jetzt stellvertretend für einfach Menschen, die einfach anderen Menschen in die Tasche lügen, um sich selber zu bereichern.
Ja.
Da kann man jetzt auch, weiß ich nicht, irgendwelche Mental Health Influencer noch dazu zählen, die keine Ahnung, davon erzählen, wie sie Depressionen überwunden haben und das eigentlich nur tun, um Werbung zu verpacken, was mich auch richtig, richtig auf die Palme bringt, weil das Themen sind, die super wichtig sind und die man einfach ernsthaft diskutieren sollte und nicht als Werbeplattform sehen, aber.
Ja, absolut. Und die Leute checken halt auch nicht, dass es eine Werbeplattform ist. Das ist das Schlimme, ne?
Genau. Die denken, oh, da teilt jemand vielleicht dieselbe Erfahrung wie ich. Ich höre mal, was die Person sagt und merken nicht, dass da einfach ein total toxisches Bild transportiert wird und einfach Lösungsansätze, die nicht praktikabel sind. Aber gut, bevor ich mich jetzt hier weiter reinsteigere, was ist denn dein Dislike des Tages?
Ich habe gerade noch was anderes im Kopf, wo du sagst. Ich komme aber nicht auf diesen Fachbegriff zum Thema diese ganzen komischen YouTube-Gestalten. Aber wie heißt das denn noch? Der gibt so eine, das ist so ein Marketing-Trend.
Ach, sowas darfst du mich nicht fragen.
Nein, weißt du nicht. Die haben jedenfalls auch ihre Videos die ganze Zeit total. Und das ist auch super ekelhaft. Diese 25-jährigen Bübchen, muss ich jetzt mal so sagen, die ja mit den gemieteten Lambos da stehen und dann sagen, ja, hey, du weißt, normalerweise schaltest du jetzt ab, aber gib mir 3 Sekunden Zeit und ich erkläre dir, warum dein Leben bald besser ist.
Aber das ist ja das Gleiche. Das ist das Gleiche.
Ja, genau.
Das sind die Leute, wenn die nicht irgendwie denken würden, oh, ich erzähle einen von Finanzen, dann würden die halt Flirt-Tipps geben. Das ist dieselbe Sparte Mensch und die Videos sind gleich aufgebaut und es sind halt auch einfach die gleichen Leute. Ja? Wie gesagt, fragwürdige Menschen von schakalhaftem Charakter, die halt, denen halt kein Euro zu schmutzig ist. So.
Genau so sieht's aus. Die würden halt alles machen, Hauptsache es hat Erfolg. Das Network-Marketing war das. Ich habe mal gerade noch mal schnell nachgeschaut.
Ja, wie gesagt, fiese Geschichte. Ich versuche auch wirklich von sowas oder sowas für mich möglichst oft auszublenden, weil mich einfach so diese Verlogenheit krass nervt. Das ist genau wie wenn ich beim Seppen, wenn ich auf meiner Arbeit irgendwie, ich habe ja kein Fernsehen zu Hause, ich habe einen Fernseher, aber keinen Fernsehempfang. Und manchmal sehe ich dann auf der Arbeit fern und dann, also so, wenn abends alle pennen und ich noch da sein muss. Und dann komme ich immer an Astro TV vorbei, wo so Leute anrufen und die kriegen dann live die Karten gelegt oder keine Ahnung, einer erzählt denen dann, ich öffne jetzt deine Chakren, Ursula, damit du wieder glücklich bist. Und ich denke immer, erstmal, wer ruft da an und glaubt das? Und zum anderen denke ich aber auch, warum ist das überhaupt erlaubt? Das ist offensichtlicher Betrug. Warum ist das nicht verboten? Mhm. Ja, und genauso sind halt diese ganzen Hänschen, die dir irgendwas auf YouTube verkaufen wollen.
Genau. Was ist mein Dislike? Also ich bin ja eher so bodenständiger und weniger gesellschaftskritisch unterwegs als du, habe ich festgestellt.
Moment, wir hatten einen sehr coolen Zuhörerinnen-Lifehack zu deinem letzten Dislike.
Das war cool, ja.
Habe ich dir geschickt, ne? Das hat also was gebracht. Vielleicht musst du es mal ausprobieren, vielleicht hilft es ja.
Ja, wobei es mich dann schon wieder ankotzt, dass ich noch ein anderes Hilfsmittel rausholen muss gegen diese bescheuerten Aufkleber. Also der Lifehack war, dass man diese Aufkleber halt, die nicht abgehen, irgendwie warm föhnen muss oder so. Und dann können die sich besser lösen, aber dann kann ich ja auch direkt Nagellackentferner nehmen. Nichtsdestotrotz sollte kein Nagellackentferner in der Reichweite sein, ist es vielleicht ein Föhn, daher gut zu wissen. Merci beaucoup an dich da draußen. Aber trotzdem, diese beschissenen Kackaufkleber sollten einfach verboten werden.
Oh, es ist,
ja. Ja, so sieht's aus. Okay, also wie gesagt, bodenständiger. Und jetzt, was ich wirklich auf den Tod nicht ausstehen kann, ist es ist zu warten. Ich hasse es zu warten. Warten ist so komplett für den Arsch.
Warten tut keiner gerne.
Egal, also ob du an der Straßenbahnstation, Bushaltestelle, beim Arzt, beim Friseur, egal wo. Früher, da habe ich wenigstens noch geraucht. Aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr tue. Aber da ging das halt noch mit dem Warten. Hatte man eine Beschäftigung. Zum Glück gibt es jetzt in Arztpraxen, hat man jetzt ein Handy oder so. Diese Zeitschriften, die sind ja auch immer so abgelutscht, die guckt man sich auch nicht immer unbedingt an. Oder eher so pseudomäßig, aber.
Ja, die sind furchtbar.
Ja. Aber ich finde, so warten ist so richtig so eine. Ja, es gehört halt so sehr zur menschlichen Existenz, aber es ist so maximal unnötig. Ich hasse es zu warten.
Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das unterschreibe ich auch total. Also warten ist richtig scheiße. Und vor allem, wenn man wirklich gezielt auf etwas wartet, auf einen bestimmten Termin oder so, das ist.
Es ist ein hausgemachtes, rein menschliches Problem, weil man ja meistens auf Menschen wartet. Und es dreht sich ja um Termine. Das heißt also, entweder man ist zu früh oder man kommt zu spät dran oder man ist zu spät und kommt noch später dran. Oder man ist einfach nur pünktlich da und was auch immer.
Manchmal wartet man auch einfach sehr lange auf Daniel. Ich habe eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Wenn ich die jetzt erzählt habe und du findest das blöd, dann kann ich sie auch wieder rausschneiden.
Nein, du darfst sie nicht erzählen. Ich weiß, welches ist. Es hat was mit meiner Nachtschicht in 6 Stunden zu tun. Nein, das ist top secret, Leute. Muss euch nicht interessieren.
Schade.
Okay. Das war mal.
Das ist eine der lustigsten Geschichten überhaupt, aber ja. Egal, nein. Okay.
Wir haben ja schon festgestellt, dass ich mittlerweile fast pünktlich bin.
Das auf jeden Fall, ja. Und die Umstände damals waren natürlich auch zu entschuldigen. Es war halt einfach nur aus meiner Perspektive
lustig.
Als Beobachter von außen einfach super witzig.
Ja, das ist auch okay. Nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, machen wir jetzt hier nochmal so ein Was-wäre-wenn heute oder nicht?
Ach so, ja, mach das mal. Ich mach aus. Und
dann warte, du darfst mich jetzt nicht, das ist jetzt auch schon spät, so schnell kann ich jetzt nicht.
Ach so.
Und ich habe kaum noch welche, verdammt.
Du musst nochmal neue sammeln, definitiv.
Okay, dann kannst du dich verabschieden.
Okay, dann bin ich erstmal kurz raus.
Bist du weg, Fabian? Okay, er ist raus. Alles klar, Leute. Wir fangen an mit ABC. A ist, was wäre, wenn du Millionär wärst? Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten, aber ich finde die gut. Was wäre, wenn B, du Staatsoberhaupt eines Landes deiner Wahl sein dürftest? Welches Land wäre das? Möglicherweise die Vereinigten Staaten. Genau, und 10 nehmen wir einfach, was wäre, wenn du in einem Land deiner Wahl leben dürftest? Welches wäre das? Jo, damit rufen wir Fabian mal zurück, ne? Ich winke.
Jo, das ging schnell.
Ging schnell, echt? Ja, ja. Das liegt vielleicht daran, dass ich mit mir selbst gesprochen habe.
Ja, ich bin gespannt, was du diesmal wieder rausgeholt hast.
Ich glaube tatsächlich, dass ich auch. Ich glaube, die waren unverbraucht.
Daniel hat übrigens vorgeschlagen, dass wir, weil wir jetzt das Dislike haben, noch zu irgendwann künftig noch reinnehmen, irgendwie ein Gegenpart, One Love, ohne mit dir ist das Leben schöner.
Mhm.
Finde ich geil, dann haben wir nicht nur Negativität, über die wir sprechen, aber wir sind uns aber auch einig, dass dann drei Kategorien, also was wäre wenn, Dislike und Like, das reicht dann auch. Also dann sind wir quasi ausgebucht, sonst driftet das ja immer weiter ab hier.
Richtig. Ja, es ist legitim zu sagen, wir führen diese One Love Like-Kategorie ein. Vollkommen gerechtfertigt und auch gesund fürs positive Gemüt. Aber es ist mir, wie soll ich das sagen, ich hätte jetzt gerne was Freshes, was anderes. Weißt du, wie ich meine? Also für so eine dritte Kategorie, vielleicht gibt es ja noch was anderes, was, also die ist auch gut, ne? Also versteht mich da nicht falsch, aber vielleicht gibt es noch irgendwie noch einen ganz anderen Gedankengang, der quasi unser ja, Kategorie-Portfolio so ein bisschen auffrischen würde.
Ja, dann schickt uns Ideen, wenn ihr sie habt. Dann können wir ja die Kategorien rotieren lassen. Wir müssen ja nicht immer alle haben.
Das stimmt.
Also wenn ihr irgendwie denkt, das und das wäre eine coole Kategorie für die beiden Spacken im Podcast, dann schickt uns das.
Übrigens, Fabian, ich habe mir überlegt, wenn wir schweifen heute so hart ab, ne? Ab wann ist es hier eigentlich noch True Crime? Ab wie viel Prozent ist es ein Lava-Podcast und ist es noch True Crime? Weil ich glaube, heute sind wir, also prozentual würde ich sagen, ist es echt schlecht aus, ne?
Nee. Das kommt hier wirklich nur so vor. Wir haben super lange über den Fall gesprochen.
Ja?
Ja.
Okay. Dann kommst du nur so vor. Ja, war trotzdem schön.
Auf jeden Fall. Also, ich liebe es ja, mit dir zu spekulieren bei Cold Cases, das ist uns auch diesmal wieder gut gelungen, auch wenn wir halt super wenig zum Anfassen hatten, leider. Aber wir sind uns ja in vielen Punkten einig. Wie gesagt, ich bin super gespannt, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da noch rausarbeiten und vielleicht uns voraus haben an Theorien. Aber es war cool.
Also ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass dieser Fall sämtlichen Leuten relativ unbekannt ist, selbst den Profis.
Profis kennen den. Also ich glaube, ja, also ich denke, so ein, zwei größere Podcasts haben den vielleicht auch schon gemacht. Von einem weiß ich's. Ich habe den nicht gehört, weil ich den Podcast noch nicht gehört habe. Aufgrund meiner schon mal erwähnten Podcast-Abstinenz. Aber ich glaube, richtige Profis kennen den.
Okay, na gut. Vielleicht meine ich das auch nur wegen der Nähe.
Also der ist, glaube ich, halbwegs bekannt, aber trotzdem immer noch genug unter dem Radar, um gerechtfertigt zu sein. Aber hey, wir hatten auch Frauke Liebs und Tristan. Also noch bekannter geht's eigentlich fast gar nicht.
Das stimmt. Und wir hatten Dama.
Ja. Bevor es cool war.
Genau.
Ich werde mich auch direkt an den Schnitt begeben, damit die morgen auch zum Geburtstag, also gleich zum Geburtstag auch direkt hochgeladen wird.
Sehr geil. Und genau, und wir haben ja noch so ein kleines Geburtstagspräsent für unsere Instagram-Follower, die sich, wie ich eben schon sagte, oder wie wir eben schon angesprochen haben, sehr stark beteiligt haben. Die bekommen dann zum Geburtstag ein kleines Video zu sehen.
Geil.
Und für diejenigen, die uns noch nicht folgen sollten, ihr wisst, was das bedeutet, ne?
Genau.
Subtil. Am Ende
noch mal kurz der professionelle Aufruf. Folgt uns bitte auf Instagram, wenn ihr Lust darauf habt, mit uns zu interagieren. Und wenn ihr richtig Lust habt, uns irgendwie weiterzuhelfen mit dem Podcast und dafür zu sorgen oder mit dafür zu sorgen, dass sich auf Sicht unser Equipment verbessert, dann ladet uns gerne bei Ko-fi auf einen Kaffee ein.
Ganz genau. Den Link findet ihr wie immer in den Beschreibungen. Und wir freuen uns wirklich sehr. Genau. Und wir freuen uns da immer sehr, weil das, wie gesagt, alles in den Podcast reinfließt und wir damit auch die Qualität, also die Audioaufnahmequalität steigern möchten.
Ja, und auch hier dann obligatorisch auf jeden Fall auch nochmal ein riesiges Dankeschön an die Leute, die schon was beigesteuert haben. Das bedeutet uns wirklich extrem viel.
Ja, so sieht's aus.
Dann würde ich sagen, sind wir raus für heute.
Jo, dann war eine schöne Geburtstagsfolge. Bis bald.
Auf jeden Fall. Bis bald. Ciao.
Ciao.